Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo, hier ist die Nadine Schmattke. Ich arbeite als Krankenschwester in der Charité und meine Freizeit verbringe ich hauptsächlich mit Yoga und Filzen. Trotzdem bin ich als moderne Frau auch oft total gestresst von den ganzen Männergeschichten und man weiß ja auch gar nicht, ob die Scheißkerle einem jetzt treu bleiben. Deshalb verbringe ich meine Sonntage jetzt lieber mit Olli und Jan. Die sind mir nämlich treu. Vielleicht sind das jetzt nicht die geilsten Typen, vor allem halt auch so optisch, aber auf jeden Fall treu.
Hey Jan. Hey Olli, es ist Herbst.
Es ist Sonntag, es ist sanft und sorgfältig mit den beiden Kastanienmännchen. Olli, Marc Schulz und Jan, Georg Böhmermann, den neuen von Namen ausgedacht. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Oktober, es ist schon wieder Oktober, 11. Oktober, ein Sonntag in Deutschland. Und wir sagen Hallo, herzliches Hallo.
Ja, auch von meiner Seite ein ganz freundliches, sagen wir mal, güldenes Hallo, weil die Welt hat ihr Herbstkleid angezogen und ich habe heute tatsächlich die dicken Jacken rausgeholt, Jan.
Oh, ich hätte fast gesagt Indian Summer draußen in Deutschland, aber es ist rassistisch, man sagt Native American Summer.
Ist es wirklich so, ja?
Ja, ist rassistisch. Die goldenen Blätter fallen von den Bäumen. Noch schnell im Garten die letzten Schnittarbeiten an Bäumen vollführen, bevor der Winter kommt und man das nicht mehr machen darf.
Aber wieso denn? Sollen wir das nicht jetzt einfach alles wachsen und wuchern lassen und dann wieder im Frühling rangehen?
Nein. Ich habe jetzt eine Genehmigung hier für, bei uns in der Spielstraße steht eine Hainbuche, die lasse ich jetzt beschneiden komplett. Die ist jetzt 20 Meter groß, die schneide ich runter auf 1,50 Meter. Einfach nur, weil ich habe einfach in meinem Badezimmer kein Licht.
Ich generell mal alles ein bisschen runterschneiden auf 1,50 Meter, finde ich ganz gut. ja, liebe Zuhörer von Sanft und Sorgfältig, wir wollen Sie natürlich heute irgendwie... Also startklar machen für den Herbst. Wie gesagt, es wird kalt, man holt die dicken Jacken raus, man bereitet sich vor. Es kommen die ersten melancholischen Gefühle wieder in einem hoch, beziehungsweise wenn Sie genauso ein depressiver Hund sind wie wir beide, dann vielleicht haben Sie das ganze Jahr dieses Feeling, aber wir versuchen Sie heute tatsächlich so ein bisschen kreativ durch den Herbst zu bringen, beziehungsweise ein paar Denkanstöße, ein paar Tipps zu geben, was man alles machen kann.
Genau. Man kann so viel machen. Der Herbst ist ja die Jahreszeit, wo man von Mutter Natur endlich mal was zurückbekommt. Die Blätter fallen von den Bäumen, Kastanien fallen runter, Bastelmaterial en masse. Ich habe schon 20 Telefonbücher, zwischen jede Seite ein Ahornblatt, das sieht ganz toll aus, da mache ich mir ein schönes Mobile, mit den Kindern jetzt schön basteln. Ich habe ehrlich gesagt, für mich kann Weihnachten gar nicht früh genug beginnen. Ich habe schon meinen Schrank vollgemacht mit Marzipankartoffeln und Spekulatius. Einfach nur sicherheitshalber, falls es mich überkommt, dieses weihnachtliche Gefühl.
Ich bin gestern durch den Kurfürstendamm, also über den Kurfürstendamm gefahren mit meinem neuen riesigen Jeep, den ich mir jetzt natürlich angeeignet habe, meinem neuen großen Wagen. Und da haben sie tatsächlich schon die Winterbeleuchtung angehängt, beziehungsweise waren dabei. Das macht man ja nachts immer in Berlin, weil tagsüber der Kurfürstendamm völlig überlaufen ist mit Touristen. Und jetzt fangen sie an, da die Beleuchtung. Ich frage mich, warum lässt man die nicht einfach das ganze Jahr hängen und schaltet die einfach nur im Winter an? Warum machen die jedes Jahr, müssen da irgendwelche armen Leute nachts um 3 mit dem Kran irgendwie auf den Baum klettern und dann da irgendwie wieder diese leuchtende Lokomotive an die Bäume hängen oder ähnliches?
Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Ich denke mal, um die Flüchtlinge zu beschäftigen, könnte man das sogar 4 oder 5 Mal abbauen. Eigentlich auch mal abends abbauen und morgens wieder aufbauen, einfach um die Flüchtlingsarbeitslosigkeit ein bisschen einzudämmen.
Aber die haben doch, wir haben doch vielleicht gar kein Weihnachten, oder?
Die Flüchtlinge feiern, ich glaube, der Moslem feiert auch Weihnachten, der Mohammedaner feiert auch Weihnachten, nennt es aber Zuckerfest. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Gleiche.
Aha, okay. Was wolltest du gerade sagen? Ach, wir haben ja, was hast du?
Nee, ich wollte gerade, wir sind schon wieder kreativ durch den Herbst, wollten wir eigentlich das Thema machen. Ich habe eigentlich schon wieder Bock, über andere Sachen mit dir zu reden. Weil wir haben in dieser Woche wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Oh, letzte Woche hast du einen Witz angefangen. Ja. Treffen sich zwei Ambitionen, sagt die eine zur anderen. Da hast du, glaube ich, 30 oder 40.000 Mails bekommen. Ich habe nur 5 oder 6.000 gekriegt. Aber die Menschen haben versucht, den Witz zu komplettieren. Und ist es bei einem von dir gelungen?
Einer hat einen ganz guten gebracht. Viele sind gescheitert, aber der Witz, ich fände es auch schwierig, einen Witz anzufangen mit treffen sich zwei Ambitionen, sagt die eine. Naja, also einer meiner Favoriten war treffen sich zwei Ambitionen, eine deutsche und eine englische. Sagt die deutsche Ambition zur englischen, sag mal, fehlt dir nicht ein bisschen der Ehrgeiz? Sagt die englische Ambition, ja, Ambition. Na, also.
Ja, ist ein Wortspiel. Ist gut, finde ich ganz gut.
Finde ich gar nicht so schlecht. Dann habe ich auch noch ein paar, die war so ein bisschen gemein, die ging so in meine Richtung, die muss ich gleich mal raussuchen. Die können wir alle nach dem ersten Block erst richtig in Ruhe vorlesen, weil ich wieder mal nicht vorbereitet bin. Ich hetze mich auch immer so ab zu dieser Sendung. Das weißt du was, ich komme hier an, bin abgehetzt und dann geht die Hetze gleich weiter. Das sind echt zwei Ruhestunden. Und ich muss jetzt langsam, ja, für mich ist es
mach
so.
Mach doch mal so eine Ayurveda-Kerze an und einfach ein bisschen Entspannungsmusik von irgendwie so Panflöte spielenden Walen, einfach um so ein bisschen runterzukommen. Du kannst, das sind ja deine zwei Stunden, ganz für dich allein. Wollen wir das nicht mal so ein bisschen für dich einführen, Olli, dass du mal runterkommst? Mhm. Dass diese Sendung für dich so deine Wellness-Stunden sind. Einfach
ich bin
ein bisschen
auch wirklich
auschillen.
Oft fix und fertig, wenn ich hier ankomme und wenn ich hier rausgehe wieder. Und dazwischen geht's eigentlich. Also da ist man so im, warte, ich suche gerade die, so treffen sich zwei Ambitionen, sagt die eine, ich bin so aufgeregt, ich will so viel machen. Machst du mit? Sagt die andere, geht nicht, hab schon was vor.
Ja.
Ach, ja. Hast du auch noch einen?
Keine, die ich jetzt vorlesen kann. Ich würde lieber einen Brief vorlesen, der uns per Facebook erreicht hat von einer Chirurgin. Wir haben, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen hier unsere Sexträume erzählt und einer unserer Sexträume, ich kann mich daran auch nicht mehr so ganz genau erinnern, ist wohl von einer schönen Anästhesistin ins Reich der Träume befördert und sexuell auseinandergenommen zu werden, während wir schlafen quasi.
Haben wir diesen Traum, haben wir das wirklich erzählt, dass das ein Sextraum von uns ist? Das eine schöne Anästhesistin uns betäubt?
Ist das ein Traum oder ist das wirklich passiert? Wir wissen es gar nicht. Wenn es eine gute Anästhesistin war, kann es sein, dass uns das passiert ist, aber wir nichts mehr davon wissen.
Und ist das immer noch eine Herbstsehnsucht, also dass du betäubt?
Ich sehne mich immer noch in die spritzenbewehrten Arme einer schönen Anästhesistin oder in die Arme von Susanne. Ich lese es mal vor, was sie schreibt. Sehr geehrter Jan Böhmermann, lieber Olli Schulz. Guck mal, ich werde mit sehr geehrter angesprochen und du mit lieber. Du bist Kumpel Olli, ich bin
Mann des Volkes und du bist
Respekt Jani,
ja. Das ist
nun solltet ihr in eurer Sendung nun altersbedingt vermehrt medizinische Themen aufgreifen, braucht ihr dringend medizinische Beratung. Peter Weikuschi ist nicht Oberarzt, sondern Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie in der Charité Berlin. Das habe ich letzte Woche erzählt, dieser gigantische, fantastische Neurochirurg, dieser Junge. Und damit seit 2007 so etwas wie der Pin-Up-Boy der internationalen Neurochirurgen-Szene. Ach, guck mal an.
Und der würde also extra in unsere Sendung kommen und uns in der Sendung betäuben, oder was?
Nein, der ist ja Neurochirurg. Der könnte uns in der Sendung die schlechten Witze aus den Hoden schneiden. Da sind die nämlich eingelagert bei Männern. Das wissen viele nicht. Er wäre sicherlich ein recht unterhaltsamer und beängstigend eloquenter Gast für eure Sendung. Warum laden wir nicht mal einen Arzt ein? Finde ich eine ganz tolle Idee. Herzmassage beim Herzstillstand, intraoperativ, habe ich letzte Woche erzählt, weil ich gerade The Nick geguckt habe. Ja. Und der Arzt da quasi im 19. Jahrhundert reingreift ins offene Herz und das anfängt zu massieren. Gibt es immer noch, macht man heutzutage immer noch, schreibt Susanne. Über den offenen Bauch, darf dabei allerdings nicht unterschlagen, dass man vorher Zwerchfell und gegebenenfalls Herzbeutel eröffnen, schneiden, / reißen muss, um das Organ, das sich am Brustkorb befindet, zu erreichen. Weitere Fun Facts gefällig? Ehrlich gesagt, ja, sehr gerne.
Ja, tatsächlich. Aber wenn die dann am Zwerchfell dran ist, fängt man dann tierisch an zu lachen, auch wenn man narkotisiert ist. Ist das auch so ein Automatismus, dass man lachen muss, wenn die das Zwerchfell berühren? Dann, guck mal, der ist betäubt. Die machen voll die Gags, du bist betäubt und dann kitzeln die dich am Zwerchfell. Und dann lachst du derbe und dann lachen die. Also lachen, und du merkst das aber noch nicht mal. Oh, die können ja alles mit dir machen.
Einen schönen Satz, den ich mir jetzt im Nachgang zu The Nick letzte Woche drauf geschafft habe. Ich habe jetzt wahnsinnig viele Bücher gelesen tatsächlich. War in der Stadtbibliothek in Köln, war ich das erste Mal seit, glaube ich, 20 Jahren wieder in der Bücherei und habe mir Bücher über Medizingeschichte und über die frühen Anfänge der modernen Schulmedizin ausgeliehen. Wirklich wahr.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, aber ein sehr schöner Satz. Der beste Chirurg Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850, weißt du, wer das war und warum?
Nein, erzähl.
Der beste Chirurg, der allerbeste, ein weltbekannter Chirurg, Weltruf, ein Chirurg von Weltruf, war ein Engländer, dessen besondere Fähigkeit gewesen ist, ein Bein innerhalb von 28 Sekunden zu amputieren. Weil es keine Anästhesie gab, muss es extrem schnell gehen. Und damit die Patienten nicht am Schock sterben, muss es schnell gehen und damit die nicht so viel leiden. Und der beste Chirurg der Welt war derjenige, der in 28 Sekunden ein Bein amputieren
konnte. Aber wie hat er das gemacht?
Der hatte ganz scharfe Messer, hat erstmal Haut und Fleisch durchtrennt und dann aber so Dreiecke geschnitten, dass man den Stumpf am Ende auch abnähen kann. Und dann mit einer Knochensäge durchgesägt innerhalb von 28 Sekunden. Und da brauchte immer eine Schwester und 5 Leute, die den Patienten festhalten.
Und stand da wirklich jemand mit der Stoppuhr daneben und hat das dann...
Er hat immer gestoppt. Ja, das wurde damals, war das eine riesige Sensation, wenn sowas operiert wurde. Operation oder Tod, das waren die beiden Wahlmöglichkeiten, die man damals hatte, wenn man irgendwie eine Infektion hatte oder sowas. Und das fand dann damals in so medizinischen Theatern statt. Überall in Deutschland auch. auch, weil da kamen dann Leute her, Eintrittskarten gekauft und sich das angeguckt. Lies dann schlagartig nach, als Anästhesie erfunden wurde und es nicht langweilig war, weil die Leute geschlafen haben und nicht mehr geschrien um ihr Leben. Und also der beste Chirurg, und der hat, war auch dann derjenige, der als erster in Europa Äther als Betäubungsmittel eingesetzt hat und dann jemandem ein Bein amputiert hat, ohne dass der was mitbekommen hat. Das ist auch irgendwie in London passiert.
Oder? Ja.
Also verrückt, oder?
Krass, ist wirklich krass. Liebe Zuhörer, und wir, Jan und ich, möchten gerne diesen Rekord unterbieten und suchen jetzt jemanden, der bereit ist, hier live. Vergessen Sie das große Grünkohlessen mit Jan und Olli. Wir machen die große Amputationsshow. Wenn Sie bereit sind.
Olli bringt eine Laubsäge mit, ich habe einen alten Leatherman. Ja, und dann geht's los.
Okay, habt ihr in der Schule auch früher mit so einem heißen Draht Styropor getrennt? Kennst du das noch? Mit diesem?
Nein, ich war in der Schule, wo man eine echte Laubsäge haben durfte.
Okay, wir müssen ein bisschen Pause machen. Ich mache noch einen Ambitionswitz, der ein bisschen, glaube auf meine Kosten geschrieben worden ist. Treffen sich zwei Ambitionen, sagt die eine: Junge, ich bin heute krass motiviert. Ich habe beschlossen, mein Leben umzukrempeln. Ich höre auf mit dem Rauchen und Saufen, werde abnehmen und meinen Body in Shape bringen. Dann werde ich meine tränenreiche Vergangenheit hinter mir lassen, mit all ihren Enttäuschungen, Verletzungen und Narben und voller Freude und Zuversicht ins Leben starten. Hass und Melancholie können mich mal. Ab heute wird alles besser und nichts und niemand wird mich davon abbringen. Antwortet die andere Ambition: Boah, das klingt echt super. Aber hast du auch die richtige mentale Einstellung dazu? Klar, sagt die andere, ich bin noch kein Musiker.
Ja, ist nicht schlecht. Ist eigentlich ein Musiker-Gag. Ich esse jetzt einen Wiener Sandring und träume mich in Österreich, den schöneren Teil Deutschlands. Und wir sind gleich wieder da. Hier ist Falco und Rock Me Amadeus.
Yeah!
Oh, 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 oh.
Hallo.
Oh, oh, oh. Hallo.
Ja. Ich sag gerade oh, 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 weil ich schaue hier durch diese Scheibe in unserem Aufnahmeraum, wo ich gerade sitze, hier in Berlin-Schöneberg. Und gerade ist die Pizza angeliefert worden, die ich mir bestellt habe, weil ich habe noch kein Mittag gegessen, Jan. Da werden sich sehr, sehr viele Zuhörer jetzt freuen, dass ich eine Pizza in der Sendung geliefert bekomme, weil das macht die Sendung erst richtig charakteristisch. Stimmt's?
Olli, hast du schon mal eine Pizza in der Sendung gegessen? Ich glaube, es kann nur besser werden als Chips und Bonbons.
Ja, also
ich freue mich schon.
Was habe ich drauf? Rate mal, Jan. Du kennst mich doch. Du musst mich so lange kennen. Du müsstest wissen, was macht der Olli auf eine Pizza?
Also, du bist ein Typ für Fleisch und scharf, ne? Also entweder Zwiebeln, Salami, Schinken, Salami, Pepperoni, Salami, Salami, Schinken, Salami.
Schinken ist schon mal richtig. Hallo.
Hallo.
Hallo. So. Was ist denn da drauf auf der Pizza?
Leider Pilze. Aber warte mal.
Oh, Mensch, hätte man die nicht so lange stehen lassen dürfen.
Pilze und Schinken, genau das, was ich wollte.
Ja, genau. Ich habe auch Schinken gesagt, aber der Mann war sehr verwirrt und meinte, nee, da sind nur Pilze drauf.
Wer bist denn du überhaupt? Arbeitest du auch hier?
Ja, seit kurzem, seit dieser Woche, würde ich mal sagen. Ich bin die Praktikantin.
Muggefuchs, Muggefuchs.
Das ist die Praktikantin, die jetzt gerade die Pizza bringt. Und hast du schon was Spannendes gemacht bis jetzt, außer Pizza bringen mir?
Natürlich, total viele Sachen. Vorbereitungen für Sendungen und so.
Das klingt wahnsinnig spannend. Dann machen wir mal weiter und wünschen dir toi, toi, toi. Wie lange geht das Praktikum?
3 Monate.
3 Monate. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Das mit der Pizza hat schon mal super geklappt.
Kein Problem, immer gerne.
Dankeschön. So, oh, Jan.
Olli.
Der liegt jetzt gerade. Ja?
Hä?
Der liegt gerade.
Kein Schinken drauf.
Schinken drauf und Champignons drauf. Ist doch okay, oder?
Bestellst du eigentlich bei so Lieferservicen, die alle Nationalitäten kulinarisch bedienen, also wo man die ganze Welt bestellen kann, von Chinesisch über Albanisch?
Nee, mach ich nicht. Da habe ich immer Schiss. Also,
will man nicht.
Will man nicht. Aber kennst du das auch, wenn man anruft beim Asia-Service und der versteht kein Wort, denkst du, von dem, was du sagst und auch die Adresse und denkst, das Essen kommt nie an. Und wie durch Geisterhand ist eine Stunde später das Essen tatsächlich da und du denkst dir, wie haben die das gemacht? Weil ich sagst so, ja, ich wohne hier Schmidtstraße. Ich so, ja, Nummer 43. Und ich will, das soll jetzt auch kein rassistischer Gag sein. Aber
ist extrem rassistisch.
Ja, müssen wir rausschneiden. Aber müssen wir nicht rausschneiden, nein. Weil manche Leute leben halt nicht so lange hier oder haben Probleme. Wir können ja auch kein Japanisch, kein Chinesisch, kein Vietnamesisch und hätten wahrscheinlich noch größere Probleme, wenn wir da im Lieferservice arbeiten würden.
Ich sag mal ganz ehrlich, ich bin trotzdem dankbar, wenn China endlich zum sicheren Herkunftsland erklärt wird und die alle wieder zurück müssen, die China
Warum?
Chinesen, die hier
Dann haben wir dieses leckere Essen nicht mehr hier.
Die Japaner doch gleich alle mit, ganz im Ernst.
Ein Leben ohne Ente süß-sauer, kannst du dir das vorstellen?
Nee, ich habe ja schon mal vor 2 Wochen, ne, von meiner Leidenschaft alleine zum Chinesen. Ich war wieder in Bremen am Wochenende, ich war da und habe wieder alleine gesessen in meinem Lieblingschinesen, Aumunder Garten, ganz alleine. Da kommen so einfach Rentner rein, man grüßt sich schon, obwohl man sich nicht kennt. Und dann sitze ich immer da, esse Nummer 51 und die 10. Immer die 10 vorweg als eine Peking-Suppe, ist die beste Peking-Suppe ever. Wirklich wahr, Aumunder Garten in Bremen-Nord.
Kann
ist
man das jetzt so ruhig mal sagen.
So eine Sauerscharfsuppe? Nicht so gut, dass ich mir immer, wenn ich da bin, 10 Packungen zum Mitnehmen mitnehme und dann einfriere zu Hause und die dann aufmache, wenn ich Heimweh habe. Nach China.
Heimweh nach China. Mmh. Oh, die ist aber lecker, die Pizza gerade.
Wirklich? Ah, du hast noch nichts gegessen heute, ne? Kann ich nachvollziehen, da muss man, hau mal rein, ich möchte jetzt ganz kurz mal eben meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen, ja, dass unsere linksradikale Kanzlerin Angela Merkel nicht den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Am Freitag wurden die verliehen, verschenkt, sondern nur verliehen. In, ich glaube, die Friedensnobelpreise sind immer in Norwegen und der Rest ist in Stockholm. Mhm. Ja. Was frag mich auch, was die sich da einbilden da oben, die skandinavischen Länder. Das Ganze hier überlassen sich nicht blicken und einmal im Jahr tun sie so, als wären sie befugt, anderen Leuten irgendwelche Auszeichnungen zu verleihen. Naja, also die Kanzlerin ist nicht Friedensnobelpreisträgerin und das finde ich beschämend. Beschämend. Sie hat sich jetzt 2 Wochen endlich mal richtig ins Zeug gelegt und kein Friedensnobelpreis. Stattdessen die tunesische Friedensbewegung, Demokratiebewegung, Tunesien. Da weiß man gar nicht, wo das Land überhaupt ist.
Warst
Tunesien.
Warst du mal im Urlaub in Tunesien?
Nein, natürlich nicht. Wo ist das denn?
Das ist ja, bis mit der U2.
Bis mit der U2?
Lange bis Mümmelmannsberg.
Mümmelmannsberg rüber, da muss man ein bisschen die Luft anhalten, da ist das Mittelmeer und dann irgendwann kommt man in Tunesien wieder raus, mhm, wenn man sitzen bleibt im Bus. Das ist das Land, wo man rauskommt, wenn man sitzen bleibt im Bus.
Jan, du hattest gerade noch so schön geredet, wenn ich jetzt, es ist natürlich ein bisschen über die Arztserien, dass du dich jetzt beschäftigst mit so Arztgeschichten.
Ja, und ich habe auch die Mail von Susanne noch gar nicht zu Ende gelesen.
Genau, lies mal weiter.
Als Chirurgin fühle ich mich durch eure ausschweifenden Fantasien der schönen Anästhesistin nicht unerheblich diskriminiert. Deren Vormachtstellung durch nichts anderes als die Verfügbarkeit von Propofol, Ketanest oder Fentanyl begründet ist. Unsere Zunft, also die chirurgische Zunft, mhm, punktet dafür mit manuellem Geschick und schönen Händen, was man auch würdigen könnte. Schöne Hände finde ich Kriterium Nummer 1 vor Eingehen einer längeren oder intimeren körperlichen oder seelischen Beziehung, müssen die Hände stimmen. Anderes Thema. Sie möchte sich für unser Grünkohlessen bewerben, glaube ich. Das müssen wir jetzt nochmal eine Woche verschieben. Das tut mir übrigens leid. Also eigentlich war es geplant am 26.11. Jetzt ist es am 3.12. Es ist aber fix. Es findet definitiv statt. Am 3.12. Eine Woche später. Wir haben es eher nicht hinbekommen, beziehungsweise ich war derjenige, der den Fehler gemacht hat.
Und ich würde sagen,
ich würde Susanne gerne einladen. Wirklich wahr. Einfach weil, am Ende sagt sie noch was sehr Schönes. Seht diesen Beitrag als Bewerbung zum Grünkohlessen von Susanne, Proktologin, Hasenoma. Und jetzt ein toller Gag. Sie ist Binge-Eaterin. Das finde ich sehr lustig. Das werde ich übernehmen in meinen Gag.
Was ist denn Binge-Eaterin?
Binge-Watching ist doch das der Ausdruck für Serien am Stück gucken. Und Binge-Eaterin ist halt Leute, die nicht aufhören können zu essen. Wie zum Beispiel du oder Susanne oder ich.
Den Ausdruck habe ich noch nie gehört. Ist das jetzt neu?
Binge-Watching. Binge-Watching ist, das ist was anderes. Das ist quasi in Berlin an einer freien Universität stehen und
auf die Hofpause warten.
Das ist Binge-Watching. Binge-Watching ist Serien anmachen und nicht mehr aufhören können zu gucken. Das ist aber schon, habe ich doch schon öfter mal erzählt in der Sendung. Binge-Watching,
das kennst du. Habe ich noch nie gehört. Binge-Watching kenne ich. Aber das klingt ganz interessant. Aber ich glaube, wenn Susanne, die schöne Anästhesistin, vorbeikommt.
Sie hat nur schöne Hände. Wahrscheinlich extrem hässlich, aber ganz schöne Hände.
Aber schöne Hände sind schon mal echt ein tolles Merkmal. Also da kann der Rest auch ein bisschen deformiert sein. Wenn die Hände schön sind, dann ist das schon mal für mich also ein Anreiz. Ich finde schöne Hände ganz toll.
Anreiz, meine SMS auszutauschen.
Ja, genau, dass man SMS schreibt. Und
während du die Pizza isst, ich kann gerne noch ein paar medizinische
Geschichten erzählen. Ja, ich wollte ganz kurz noch sagen, dann kann Susanne, die schöne Anästhesistin, ja zuschauen, wie wir unsere Zuhörer mit unserem Grünkohl betäuben. Weil ich glaube, das wird ähnlich.
Das ist überhaupt ein Quantensprung in der Anästhesie. Betäubender Grünkohl.
Genau. Und zwar unser Grünkohl. Und dann werden die Geschichte der Medizin umschreiben. Früher hat man irgendwelche Medikamente genommen zu betäuben. Heute nimmt man den Grünkohl von Jan und Olli.
Und weißt du, wie der verabreicht wird? Kennst du aus der Kühltheke diese Schlauchbeutel, in denen Erbsensuppe und Grünkohl drin ist? Diese wabbeligen, das ist keine feste Verpackung. Die sehen aus wie so eine Leberwurst. Da ist aber Erbsensuppe und Grünkohl drin. Und die werden einfach an so einen Infusionsständer gehängt. In so einen Tropf rein. Und dann läuft der einfach durch, der Grünkohl. Und auch mit so einer Wurst drin und ein bisschen Kassler. Man ist dann einfach so langsam durchtropft. Und das geht dann direkt in die Vene rein.
Grünkohlvenen.
Nicht schlecht. Du, Burger King hat, ich weiß nicht, ob es in Amerika nur ist oder auch in Deutschland, so einen schwarzen Burger zu Halloween entwickelt, mit einem schwarzen Brötchen. Und das ist zwar alles kultig und lustig, aber jetzt kam raus, dass wenn man den isst, dass man dann grün abstuhlt. Dass dann der Stuhl komplett grün ist. Weil das, was den Burger schwarz färbt, im Körper in was umgesetzt wird, was grün ist. Und angeblich soll das sogar im Dunkeln leuchten, habe ich gehört.
Aber das ist doch eigentlich auch schon wieder ganz toll. Da haben wir noch was später von dem Burger. Da können wir später noch irgendwie was formen, eine Figur oder so, keine Ahnung, Neonfiguren. Ich glaube, das könnte schon wieder für bestimmte Zielgruppen ein Anreiz sein, sich diesen Burger zu kaufen. Ein Anreiz für uns, jetzt kurz eine Pause zu machen, ist die anstehende Werbung, die Nachrichten und was noch alles kommt hier bei Ihrem Lieblingssender, auf dem Sie gerade unsere Sendung verfolgen. Wir bringen Sie jetzt durch den Herbst. Wir machen Sie kreativ, wir machen Sie frisch. Am besten ein bisschen ablenken. Nicht zu viel dran denken, dass es kalt wird. Wir machen jetzt einen Song, der so ein bisschen das Herz wärmt. Jan, was spielen wir jetzt?
Ganz kurz, John Lennon wäre 75 Jahre alt geworden. Wollen wir nicht ihm zu Ehren jetzt das Lied, bevor wir in die... John Lennon vielleicht?
Ja, komm.
Coolen Song von John Lennon.
Imagine von John Lennon. Das ist ein schöner Song, das ist ein Herbstlied.
Ja,
und das spielen
sehr
wir jetzt.
Gut. Hier sehr, ist John sehr. Lennon, Happy Birthday zum 75. John.
Hat auch lange. Kann auch mal wieder eine Platte rausbringen.
Ja, nichts mehr gemacht. Hat sich eine Auszeit genommen. Mal gucken, wann er wieder da ist.
Ich glaube, ich habe gelesen.
Minimal Elektro.
Noch ganz kurz eine kleine Story zu John Lennon. Der Attentäter, der Name ist mir gerade entfallen, der John Lennon 1980 auf offener Straße erschossen hat, bittet seit Jahren um seine Freilassung und kämpft darum, freigelassen zu werden. Ich glaube, wenn du John Lennon erschossen hast, dann, also ich glaube, das ist verdammt schwer, dann wieder irgendwie freizukommen.
Meinst du?
Wer sagt jemand, der einen der größten Songwriter, einer der wirklich auch eine Ikone, jemand, der echt ein besonderer Künstler war, der besondere Sachen gemacht hat, wenn du den einfach so erschießt, weil du ein Ei am Wandern hast, dann kannst du nicht damit rechnen, dass man sagt, ach komm, ist doch egal, ist doch nur John Lennon
gewesen. Mord ist Mord, na. Und wenn Resozialisierung in Sicht ist, werden Leute entlassen, so ist es nun mal.
Ja, aber grundsätzlich, ach egal, komm.
Der Staat soll nicht schlimmer sein als die Straftäter, ist nun mal so. Man muss auch Leute mal rauslassen wieder.
Du würdest ihn jetzt im Jahre 2015 wieder freilassen.
Der hat eine psychotische Phase gehabt und wenn er geheilt ist und wenn er wieder fit ist und die Ärzte
wahnsinnig
sagen,
wahnsinnig, okay, muss ich sagen, ja, der hat eine schlechte Phase gehabt, der hat irgendwie John Lennon erschossen.
Nein, nicht eine schlechte Phase, sondern eine psychotische Phase.
Weil er bei Tetris das 15. Level nicht geschafft hat, oder was?
Das ist, 79 gab es noch keinen Tetris.
Das war 1980, so hier Imagine.
Und merke dir immer, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, sind immer beide dran schuld. Die Frau und die Schwiegermutter.
Ja.
Hey, sanft und sorgfältig, kreativ durch den Herbst. War das nicht ein Einspieler, den der Bjarne Mädel vorhin geschickt hat?
Tatsächlich, Bjarne Mädel hat mir das auf dem Weg, als ich ja heute hierher gefahren bin, ins Büro, hat Bjarne mir diesen schönen Einspieler geschickt. Vielen Dank, Bjarne Mädel, liebe Grüße auch. Der ist, glaube ich, schon wieder am Drehen oder am Machen, der ist ja immer unterwegs. Ab und zu gibt er mal ein Lebenszeichen von sich, freue ich mich immer drüber. War in unserer Sendung, war eine schöne Sendung
schon
damals.
Lange her.
Bald kommen vielleicht mal, was ist eigentlich los? Wollen wir wieder Gäste einladen in unsere Sendung?
Fände ich eine gute Idee, dass wir bald mal wieder Gäste in der Sendung haben. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe gesehen, dass Bushido wurde gefragt, ob er sich vorstellen kann, in unsere Sendung zu kommen. Und hat gesagt, ja, von ihm hätte er jetzt nichts dagegen, erstmal prinzipiell. Ist die Frage, ob man das ethisch vertreten kann, künstlerisch oder moralisch? Eigentlich schon, oder?
Ja, aber wird das ein gutes Interview, wenn wir Bushido da haben? Wir beide, hast du, also wenn man, ich würde dir ein paar Fragen stellen. Ich würde so ein bisschen in der Hip-Hop-Szene mit ihm rumwühlen, also so.
Ich glaube, er würde sich das Image kaputt machen, weil ich glaube, er einfach, wir würden, glaube ich, ganz gut connecten. Ich glaube, es ist ein angenehmer Typ, wenn er in so einer entspannten Atmosphäre interviewt wird, glaube ich. Ich glaube, es ist eigentlich ein angenehmer Typ. Also glaube ich wirklich.
Ja?
Ich glaube, der ist zwar natürlich echt spitz und hat auch ganz schön viel Scheiße schon gebaut, ne? Also sowohl hinter den Kulissen als auch vor den Kulissen. Aber ich glaube, der ist, ich sag mal so, es gibt Leute, die unangenehmer sind.
Meinst du, es wäre anstrengender, mit Sido ein Interview zu machen als mit Bushido?
Beides gleich gut. Auch mit Sido Interviews zu führen ist super. Ich habe schon zweimal das große Vergnügen gehabt und ganz entspannter, angenehmer, netter Typ. Darf man, glaube ich, nicht so laut sagen. Weil sonst,
nee, das will er nicht hören. Das wollen die wollen auch nicht, dass man was über die sagt, was eigentlich, die wollen, ne, also den Löwen streicheln.
Also,
fuck. Isst du jetzt auch? Essen wir beide in der Sendung?
Oh, das wird
der Name Wiener Sandring. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wirklich Sand hauptsächlich das ist, was man denkt, und nicht Wien. Also es ist wirklich
alles so ein Keks im Mund.
Ja.
Leckere Kekse esse ich ja gerne, Koppenrad und Wiese. Kann man ruhig mal Schleichwerbung für machen. Also kriege ich kein Geld für. Habe ich alles bezahlt. Steckst du dir im Mund und kannst erstmal 2 Minuten nicht sprechen, weil das komplett zu Sahara-Wüsten
ist. Ja. Das ist so ein Kranzring, ja genau. Das ist Kranz.
Wiener Sandring. Die heißen ja auch Sandringe, weil sie offensichtlich sich wie Sand anfühlen. Ich liebe Wien und ich liebe Sand.
Ich mag Ringe auch. Ringe mag ich auch. Ich bin gestern Abend in die Tankstelle noch gegangen, wollte mir irgendwie was zu trinken, zu essen holen. Und da hab mir überlegt, so, da stehen diese gesamten Wassersorten. Da gibt es ja verschiedene. Ja. Es gibt Evian, es gibt Volfic, es gibt, wie heißt das andere nochmal, hier, Vittel, dann gibt es noch eine Fuji-Variante und so. Warum tun die sich nicht alle zusammen und lassen eine einzige Wasser, warum muss da so viel Platz verschwendet werden? Warum können diese Konzerne sich nicht einfach zusammentun? Das ist so.
Ich glaube, es gibt es insgeheim schon. Ich glaube, insgeheim ist das alles ein großer Wasserhahn.
Dann, es gibt ja ein großer Wasserhahn, aber warum muss man echt noch auf 6, 7, 8 verschiedene Sorten Wasser an der Tankstelle, da könnten die lieber so ein paar Leckereien mehr hinstellen, finde ich so. Ne?
Ja, ja, ich habe letztens zum ersten Mal an der Tankstelle Beef Jerky probiert. Junge, 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 Junge. Das ist eine Weiterentwicklung von Beefy. Das ist wirklich, da bist du auf der einer Stufe kulinarisch mit Hunden und Katzen.
Voll.
Oder nicht mehr weit weg von niedereren Säugetieren. Ist mir scheißegal, wenn ich jetzt als Mensch sage, dass andere Tiere niederer sind, sie einfach. Die können nicht mit uns reden, also sind die per se erstmal dümmer. Nee, aber Beef Jerky, alter Schwede, da beißt du einmal rein, denkst du, lecker.
Getrockenes Rindfleisch und schmeckt wie Hundefutter, wie man es sich vorstellt. Und ich esse es wahnsinnig gerne.
Ja, nee, ich musste da leider brechen, weil es ein ganz schlimmes, also man isst es einmal ganz gerne, so 5 Minuten, und dann beim zweiten, dritten Stückchen ekelt es einen total. Also
ja, dann ist, das Problem ist, in Deutschland gibt es nur kleine Tüten Beef Jerky und die sind völlig überteuert. In der USA gibt es riesige Tüten, da gibt es Beef Jerky Streifen, die sind so groß wie Bettlaken. Wirklich, und die kannst du dir einfach so während der Fahrt dann so...
Das kann doch gar nicht sein.
Wirklich, es war, die sind riesengroß und die sind auch voll günstig. Und dann fährst du manchmal mit dem Wagen und dann bin ich meinen Roadtrip gemacht habe durch die USA, keine Decke, habe ich mir so einen Beef Jerky Lappen genommen, habe mich damit eingewickelt, war wie so eine Thermodecke und habe in der Wüste übernachtet und nachts mich aufgewacht, weil die Wölfe an mir geknabbert haben. Und dann bin ich mit meinem Beef Jerky Schlafsack da durch die Wüste gehüpft und die hinter mir her, ich wieder ins Auto rein, weitergefahren. Wahnsinnig anstrengend gewesen. Na, kleine Anekdote aus meinem letzten Urlaub.
Du, Olli, ja. Apropos kleine Anekdote. Kreativ durch den Herbst. Ich bin jetzt am Überlegen, ich möchte mich optisch ein bisschen verändern. Ich bin nicht der Tattoo-Typ, sag ich ganz ehrlich, Tattoo-Typ. Ich bin nicht so der Tattoo-Typ.
Aber dann macht doch vielleicht Henna an die Hände. Also so mit Henna-Farbe.
Ich möchte mir so Tunnel in die Ohren schießen. Ich möchte gerne in die Ohren so groß, dass man da so eine ganze Pringelsrolle durchschieben kann.
Dass man einen Hamster durchspringen kann.
Dass man sich das anzünden kann als Ohrläppchen und dass man dressierte Hamster da durchspringen dann im Flohzirkus, genau. Das möchte ich gerne machen. Die Frage ist nur, wann fängt man an damit? Also wann und wie? Muss man erst ein Ohrloch und dann dehnen oder kann man direkt von vornherein das alles überspringen, dass man direkt so ein großes Ohrläppchen bekommt? Weil ich möchte auch gerne Leute beeindrucken in meinem sozialen Umfeld und dass sie dann sagen, Mensch, Jan, gestern hattest du die noch nicht und jetzt sind die schon so groß, dass man eine ganze Pringeldose durchschieben kann. Wie hast du das denn gemacht? So, also ja. Ich glaube, je größer die Tunnel sind, desto besser ist das, desto höher ist man im Rang.
Ich habe das mit diesen Löchern, mit diesen riesigen Ohrlöchern immer noch nicht ganz verstanden. Ist das ein Fetisch? Macht die das selber an, dass das Loch so groß wird? Soll das eine Entstellung des Körpers sein? Ist das ein Schönheitsmerkmal? Also diese Dinger, die dann immer so, diese Ohrlöcher immer größer werden, was ist der Reiz daran? Das muss mir mal einer erklären. Also ich finde es auch gar nicht jetzt irgendwie verachtend sagen oder so. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Warum macht man sich die Ohrlöcher so groß?
Ich würde es schon ein bisschen verachtend sagen. Ich glaube, es ist so eine Sache, ein Phänomen unserer Zeit.
Scheiße auszusehen. Es ist ein Phänomen unserer Zeit, scheiße auszusehen, ja.
Vielleicht kann man da so Schlüssel, so ein Karabiner, so einen Schlüsselbund irgendwie reintun. Oder irgendwie Sachen, die man schnell verliert.
Lass uns mal kurz ein bisschen über Mode reden. Mir fällt auf.
Wir müssen die Leute dürfen wir nicht überfordern. Wir haben ein Thema kreativ durch den Herbst.
Ja, aber man darf sich.
Das ist auch so, eins nach dem anderen.
Ja, aber genau, guck mal, wo wir da dabei sind jetzt gerade. Ich sehe jetzt immer so, dass so viele Leute so ironisch gebrochen uncoole Sachen tragen. So auch. Ich glaube, sogenannte Hipster, zum Beispiel so Slipper oder so Collins-Schuhe tragen und dann so, ja, ich trage das so aus Ironiegründen und so, da geht mir einer ab. Das finde ich echt eklig. Diese Schuhe waren früher schon, das sind Synonym für Arschlöcher, die so eine Schuhe tragen. Diese, auch hier mit so vorne so Bommeln dran, so diese Collins-Schuhe und Mocassins und so, das ist ein No-Go für mich. Mocassins sind absolut ein No-Go. Obwohl, ich hatte mal einen guten Werbeslogan für eine bayerische Mocassins-Firma und zwar Was sind's? Mocassins. Ist doch ganz witzig, oder? Also als Slogan... Nee, ich find's nicht, okay. Du, wir müssen schon wieder Musik machen. Komm, ich schweife hier gerade ab. Ich bin auch schon wieder ein bisschen wuselig heute. Ich muss jetzt gleich zur Schule und Kindergarten hier all möglichen Kram machen. Wir machen ein bisschen Mucke. Reden wir weiter kreativ über den Winter. Ich rede mich hier fusselig. Ich will auch so die Pizza jetzt aufessen, damit wir gleich wieder hier konzentriert weitermachen.
Iss mal schnell die Pizza. Und dann hören wir uns gleich wieder hier bei Sanft und Sorgfältig. Kreativ durch den Herbst. Und vielleicht können Sie schon mal zurechtlegen ein paar Kastanien, Eicheln. Ein paar
Blätter. Legen Sie schon mal Ihre Eichel auf den Tisch, gleich geht's hier nämlich weiter. Nein.
Hallo, Olli. Bindfäden, ein bisschen einen Prittstift brauchen wir noch.
Ja.
Solche Sachen, wir wollen gleich ein bisschen zusammen.
Genau, Bindfaden, Prittstift und eine Eichel. Und dann geht's los. Bis gleich.
Bis gleich.
Herzlich willkommen bei der Sendung von Jan und Olli am späten Nachmittag. Und unterstützt wird diese Sendung freundlichst von Full Fick Juicy.
Ja, da sind wir wieder. Heute im Herbst, im herbstlichen Gewand. Sanft und sorgfältig.
Ja, ja, hey. Hey. Hallo.
So, bisschen konfus wird die Sendung, aber das macht sie ja so liebenswert, oder?
Ja, ja, wirklich?
Nee.
Ja,
kommst du drauf an? Ich wurde ein bisschen angeschwärzt bzw. angeklagt, weil ich dich in der letzten Sendung angeschrien habe. Es ging da irgendwie mit Song und ich sollte dich cholerisch angeschrien haben. Haben mir zwei Leute gesagt, das war respektlos dir gegenüber. Jan, wenn das so rüberkam, dann möchte ich mich hiermit offiziell entschuldigen. Dabei liebe ich doch diese cholerische Ader, wenn man mal die Möglichkeit hat, die rauszulassen. Hast du es mitbekommen überhaupt, dass ich dich angeschrien habe?
Nee, ich lag in den Armen im Schoß einer schönen Anästhesistin die ganze Aufzeichnung letztes Mal. Kann mich an gar nichts mehr erinnern. Das ist übrigens auch der Grund, da beschweren sich viele Leute, dass wir ab und zu mal Geschichten wiederholen. Ist nicht anfangende Demenz oder sowas, sondern...
Wir wissen einfach nicht, dass wir Neues reden sollen. Das ist das Problem.
Ja, nee, ab und zu gibt es so ein paar Standards, die man dann gerne, die man einfach gerne nochmal wiederholt. Ich sag mal, im näheren privaten Umfeld bin ich oft konfrontiert mit Leuten, die sehr oft mit sehr kurzen Intervallen dieselbe Geschichte erzählen. Seien Sie froh, dass es nicht so ist, meine Damen und Herren, sondern wir uns, keine Ahnung, alle 3-4 Monate mal ein bisschen wiederholen. Es ist nun mal so, in unserem Leben passiert nicht so viel Neues, dass man nicht ab und zu mal doch wieder auf die alten Geschichten zurückgreifen muss.
Mit einer Sache müssen wir aufhören, Jan. Wir dürfen nicht mehr über andere Leute in der Öffentlichkeit reden. Du hast mich letztes Mal verglichen mit diesem Typen, den du als Olli Schulz-Double bezeichnet hast.
Ja, da wusste ich, wirklich in völliger Ignoranz, ich wusste nicht, dass mich haben auch total viele Leute angeschrieben. Ich wusste nicht, dass das ein total kultiger Moderator ist, der aus der Gamer-Szene irgendwie kommt.
Das ist ein Kulttyp aus der Gamer-Szene und da wir beide nicht so die Experten in der Gamer-Szene sind, ist uns dieser Mann unbekannt. Ich weiß aber, dass er aus Friesland kommt, also aus meiner Ecke da in Norddeutschland und das ist bestimmt ein guter
Uke
Typ.
Uke heißt, glaube ich. Er heißt Uke, ne?
Und das ist sicherlich für alle, die sich jetzt echauffiert haben, es ist bestimmt ein Spitzentyp. Wir sagen bald gar nichts mehr über irgendwelche anderen Leute, reden nur noch über uns. Und
dann könnt ihr nämlich Helene Fischer gucken, wenn ihr Sendungen haben wollt, wo nicht mehr über andere Leute gelästert wird. So,
auf alle Fälle liebe Grüße an den Mann, der mich nachmacht.
Ist der auf Ollis Ticket ein bisschen Kohle abgreift. Ist doch okay, ist doch völlig okay, muss man wirklich mal sagen. Da kann natürlich ist natürlich sein großes Glück einfach. Ist auch eine Qualität.
Der macht ja auch gar nicht. Der sieht mir optisch einfach ähnlich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Der verkleidet sich so wie ich verkleidet oder so. Keine Ahnung. Ach ja. Auf alle Fälle, das ist dann immer.
Ist ein netter Typ. Wir können ihn auch mal in die Sendung einladen. Vielleicht zusammen mit Bushido und dann sollen die, keine Ahnung, Cagefight.
Dann sollen die uns beide mal in interviewen.
Ja. Olli.
Mhm. Du wolltest noch ein paar Arztgeschichten erzählen. Wir wollen kreativ durch den
Herbst
gehen.
Ich bin wirklich beeindruckt von The Nick, immer noch nachhaltig beeindruckt und vor allen Dingen von dem Thema Medizingeschichte. Und da muss man nochmal ganz kurz zum Himmel oder zum Spaghetti-Monster oder in Mutter Erde beten, dass wir im Jahr 2015 leben und nicht Mitte des 19. Jahrhunderts, weil dieser ganze schulmedizinische Fortschritt, alles passiert in den letzten 150 Jahren, dass immer noch, also nur marginale Verständnis, wie der Körper funktioniert. Ja. Alles Dinge, die wir erst in den letzten 100, 150 Jahren errungen haben als Gesellschaft. Und wenn du im Jahr 1830 als kleiner Junge irgendwie vom Wickeltisch gefallen bist und dir das Bein gebrochen hast und da der Knochen rausguckte, dann war das quasi ein Todesurteil. Dann gab es keine Möglichkeit, das wieder einzurenken. Es gab keine Möglichkeit, in deinen Körper reinzugucken. Die Ärzte haben ohne Gummihandschuhe gearbeitet. Der berühmteste Arzt, von dem ich vorhin berichtet habe, der hat traditionell immer mit so einer ungewaschenen Gummischürze, wie so ein Schlachter ist er aufgetreten. Und das ist nämlich die zweite Geschichte, die ich erzählen wollte, die mega interessant ist.
Ja.
Das ist bis zur Mitte des vorletzten Jahrhunderts eine ganz starke Trennung gab zwischen Ärzten, das waren edle Wesen, die quasi von Gott gesandt die Menschen geheilt haben, und echten Ärzten, wie zum Beispiel Chirurgen, die quasi dann wirklich Unfälle oder Krankheiten behandelt haben. Das haben Ärzte gar nicht gemacht.
Das hat der örtliche Schlachter gemacht, tatsächlich.
Das stimmt nicht, das war der Friseur. Der Mann mit den schärfsten Messern. Der Friseur, daher kommt es, das war der Typ, der mit dem Rasiermesser mal irgendwann experimentiert hat, ob man nicht damit auch mal was heilen kann. Und Ärzte haben gesagt, sobald es blutig oder eitrig wurde, mach ich nicht. Begib dich bitte in Gottes Hand. Und die Leute in ihrer Verzweiflung haben dann den Friseur gefragt beim nächsten Haarschnitt, ob er mal die Zyste wegsäbeln kann mit dem Rasiermesser. Und das ist übrigens der Grund, warum im angloamerikanischen Sprachraum Chirurgen nicht mit Doktor angesprochen werden, sondern immer noch mit Mister, weil der Ursprung des Berufs des Chirurgen eigentlich ein handwerklicher ist. Und das immer mehrere Klassen unter dem edlen Arzt war. Es war einfach ein Handwerker, ist auch immer noch ein sehr handwerklicher Beruf.
Ja, aber auch ein bisschen mit Feinmotorik. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Schlachter oder Friseur das unbedingt machen sollte jetzt inzwischen noch.
Da ist inzwischen glaub, nicht mehr.
Inzwischen, nee, ist es stringent getrennt natürlich. Aber es ist ja wirklich handwerklich. Du gehst da rein, musst da absägen, musst da Sachen machen. Vielleicht laden wir mal, wollen wir nicht mal einen Chirurgen in unsere Sendung einladen, der uns ein bisschen
ich von seiner Arbeit...
In meinem privaten Bekanntenkreis gibt es 2 Chirurgen. Und wenn wir wirklich mal einen einladen würden, der uns so ein bisschen erzählt, dann glaube ich, würde die Hälfte der Zürerschaft abschalten wahrscheinlich, weil es ein bisschen eklig auch wird und ein bisschen hart wird. Aber wir hätten unseren diebischen Spaß bei der ganzen Geschichte.
Ich würde einfach wahnsinnig gerne diesen Neurochirurg einladen. Den Neurochirurg aus der Charité. Das können wir ja jetzt gleich klären. Vielleicht kriegen wir den zur zweiten Stunde. Eher unwahrscheinlich. Wir machen mal kurz ein bisschen Musik, dann gleich weitere Medizingeschichten und wir basteln. Legen Sie schon mal Bastelschere und alles zurecht. Wir brauchen ein bisschen Filz, wir brauchen ein kleines bisschen Kastanien, Sachen, die Sie in der Natur finden. Und gleich machen wir ein schönes Mobili zusammen.
Aber was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Das klingt total spannend gerade. Was hast du da vor? Mobili?
Ja, wir basteln gleich ein Mobili hier in Sanft und Sorgfältig in der Herbstedition. Die große Kreativ durch den Herbst-Sendung. Und danach basteln wir mit Beruhigungstabletten uns einen schönen Abend.
Ja.
Bis gleich.
Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle. Ich beachte mich selber als intellektuell. Aber die haben keine Fantasie.
Ja, hier sind auch 2 Männer, die haben überhaupt keine Fantasie. Heute
keine Fantasie, kein Elan, kein Enthusiasmus mehr. Wir sind ausgebrannt. Es ist Herbst. Die depressive Jahreszeit hat begonnen.
Bei mir tatsächlich auch. Ich fühle mich richtig leer heute, Jan. Es ist dann schwierig, eine Sendung zu machen, in der man Content abliefern muss, ne? Also Content bringen muss. Aber zum Glück habe ich ja dich. Ich meine, du bist mein Jungbrunnen. Du bist ein bisschen mein Jungbrunnen. Wenn ich so ein älterer homosexueller Designer wäre, würde ich dich als meinen Toyboy organisieren. Also so einen Typen wie dich, der mich unterhält mit Gags.
Apropos homosexueller Toyboy. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Ich gehe ja gerne in Einkaufszentren. Ich bin einfach ein Einkaufszentrumstyp. Ich bin auch andauernd in Berlin immer im Alexa zuerst. Einmal durchlaufen, einfach dieses Gefühl von Berlin. Im Alexa kann man es am besten atmen. Und ich war letztens in Köln im Einkaufszentrum. Ist doch so. Du wirst nicht nass, keine Junkies.
Da laufen nur im Alexa läuft, glaube ich, kaum Berliner rum. Das sind alles Touris, die denken, im Alexa ist total Berlin-Style. Dabei ist das eine Anhäufung von vielen Läden und dann rennst du da rum. Aber eine Sache muss ich kurz einwerfen. Früher standen immer bei den Einkaufszentren oben in der ersten Etage so Männer, die immer so runtergeguckt haben und noch geraucht haben. Da durften wir mal noch rauchen im Einkaufszentrum. Und die standen einfach stundenlang da und haben gedacht, was stehen die da und gucken die Leute an? Das ist so ein bisschen ausgestorben, dieses Rumstehen und Leute angucken. Und du versuchst diesen alten Spirit jetzt wieder in die Einkaufszentren zu bringen, oder?
Ja, so ein kleines bisschen. Ich laufe dann immer rum und freue mich, dass die Läden überall die gleichen sind. Und ich war jetzt kürzlich in der Nähe von Düsseldorf in einem Einkaufszentrum wollte mir da einen Kaffee kaufen bei einer großen Kaffeehauskette. Gibt ja mehrere hier, Einstein und wie sie alle heißen, Starbucks. Darf jetzt aber nicht sagen, wer das war. Und ich komme da rein und da erkennt mich der Mann an der Kasse. Jemand, der, ich sag mal, in seinem Leben viele heterosexuelle Sachen ausprobiert hat, aber am Ende da nicht hängen geblieben ist, sondern,
okay.
Es gab ein großes Hallo und Hallo, ich freue mich wahnsinnig und du unterhältst mich immer so toll, ganz nett, ganz freundlich und dann hat er mir einen Kaffee ausgegeben, einen Cappuccino für irgendwie 4 Euro oder sowas, was mir erstmal megamäßig unangenehm ist. Ich bin nämlich nicht Mr. Hardrock-Café All You Can Eat Karte, sondern ich habe wirklich im Boden versunken. Vor allem, weil er mir dann einen Kaffee ausgegeben hat und die Schlange war, es waren halt 20 Leute da und er macht ein großes Hallo und dann dauerte es noch bestimmt 10 Minuten, bis ich zu meinem Umsonst-Kaffee komme.
Weil er mit dir Smalltalk hält.
Ja, ich ging halt nicht weiter, der Kaffee wurde natürlich auch einer nach dem anderen gemacht und dann haben mich die anderen Leute schon so angegrummelt, weil die natürlich alle bezahlen mussten für ihren Kaffee und ich stand dann da in dieser Reihe, die mich gehasst hat und habe auf den Kaffee gewartet und war dann aber auch natürlich auf der einen Seite geschmeichelt, auf der anderen Seite auch ein bisschen verlegen und habe ihm dann von mir aus angeboten, ein Selfie zu machen. Um mich zu revanchieren oder irgendwie, keine Ahnung, ich gedacht habe, war auch zu früh für Smalltalk, also war irgendwie 9 Uhr oder sowas. Ich war wirklich so früh im Einkaufszentrum, dass die Geschäfte noch gar nicht auf hatten.
Ich es ist eine sehr süße Idee. Ich habe diesen Sommer Festivals gespielt und war dann sehr betrunken und dann habe ich den Sänger von Kraftklub irgendwo getroffen, den Felix, ne?
Felix!
Und dann hatten wir kurz die Idee, aber wir waren beide zu betrunken, dass wir beide über das Festivalgelände gehen und Leute im Publikum fragen, ob die Selfies mit uns machen wollen, weil wir gerne mit denen Selfies machen möchten. Hat man dann aber nicht gemacht. Aber es ist auch eine gute Idee, dass man das jetzt mal umdreht von sich aus, also Selfies mit Leuten machen, oder?
Noch besser, Selfies verkaufen. direkt verkaufen. Die Leute per PayPal oder sowas, dass die Leute dann direkt bezahlen können nach dem Selfie.
Mach dein Selfie mit deinem Lieblingssuperstar. Genau.
Ja, genau. Genau. Das wäre ein geiles Startup. Das ist ein, und dann aber heimlich nur Doubles nehmen. So, das ganz.
Doubles nehmen.
Schlechte Doubles.
Mhm. Wo ich gerade nochmal über den Sommer rede. Jan, eine Sache, wir haben Herbst. Man fühlt auch der Geschmack der Sterblichkeit liegt wieder in der Luft. Man merkt, dass man älter wird. Ich habe diesen Sommer schon gemerkt, dass ich älter werde. Ich habe mich, dann im Sommer haben wir Festivals gespielt, da habe ich mich mit einigen Bands unterhalten, so. Backstage immer bei den ganzen Festivals, so. Matzen, Kraftklub oder so. Auch Leute, die ein paar Jahre jünger sind. Und dann
ja, das ist ganz gut. Du hast immer Zeit bei Festivals, weil du nicht so viel probst, ne?
Wir proben. Ja, bei Festivals proben wir sowieso nicht. Also, du probst so. Ja die Tage vorher. Du probst ja nicht mehr auf dem Festival. Du hast vor allem auch keinen Soundcheck, sondern nur einen Linecheck. Das heißt, dass du da ganz kurz die Instrumente anspielen kannst und dann musst du direkt spielen. Meistens ist es ein grauenhafter Sound. Ich bin auch kein großer Festival-Fan, ist mir aufgefallen. Eine gute Clubshow gefällt mir besser. Aber mir ist aufgefallen, dass man dann so jüngere Bands trifft, wie zum Beispiel Kraftklub oder so. Alles sehr nette Leute. Und dann erzählt man einen engen Schwank aus seinem Leben und die glauben einem das nicht. Und dann fühlt man sich wie ein verrückter alter Mann. Also weißt du, was ich meine? Ich habe dem Felix irgendwas erzählt und er sagt, das ist gelogen, Olli Schulz. Das ist nie im Leben passiert. Und dann meine ich, doch, das ist genauso passiert. Er sagt, das ist doch gelogen. Und dann fühlt man sich wie so ein verrückter alter Mann, der jungen Leuten irgendwas erzählen will und die denken, du bist einfach so ein Typ, der so rumrennt, so irre Geschichten erzählt. Ist man ja vielleicht auch ein bisschen. Aber man will das nicht, dass die einem das so das Gefühl geben, dass man das ist.
Ich könnte ja jederzeit eine Fernsehserie schreiben, aber die wäre randvoll mit Geschichten, die mir wirklich passiert sind.
Ja.
Aber in der Drehbuchabnahme würden die Leute wahrscheinlich dann sagen,
zu unrealistisch.
Zu unrealistisch, genau. Das glaubt dir doch keiner. Man muss die Sachen manchmal wirklich ein bisschen runterbrechen. Mir sind auch echt schon Sachen passiert, das glaubst du nicht.
Ja, und manche Sachen kann man dann auch nicht im Radio erzählen. Ich habe manchmal das große Verlangen, dann irgendwelche Geschichten zu erzählen, wo ich denke, da kann ich das nicht erzählen oder das ist unangenehm oder ich erwähne eine Person, aber das ist so ein bisschen doof. Das ist diese Ambivalenz. Also man will tolle Geschichten erzählen, aber bei manchen Sachen weiß man, das geht einfach nicht. Also mir liegt seit 2 Wochen, 3 Wochen eine Geschichte auf der Zunge, aber wenn ich das nächste Mal alkoholisiert in die Sendung komme, erzähle ich sie vielleicht. Na, müssen wir mal abwarten, ja. Ob da nochmal irgendwann...
Ich fülle dich das nächste Mal ab. Wir sollten gleich noch ein kleines bisschen über amerikanische Late-Night-Shows reden. Kennst du dich ein bisschen aus?
Ja, ich bin da gerade nicht so... Du bist natürlich, du brauchst Inspiration für deine Sendung. Du lässt dich auch gerne mal von den großen amerikanischen Late-Night-Shows inspirieren. Weißt du was, Jan, wenn ich eine Late-Night-Show machen würde, ne? Ich würde das Business neu schreiben.
Klingt das komplett neu erfinden.
Ich würde es nicht neu erfinden, aber ich würde mich nicht mehr inspirieren lassen davon. Weil mich würde es einfach nerven, dass jedes Mal, wenn man was übernimmt von irgendeiner amerikanischen Show, dass dann irgendwie 3 Vollhorster unterschreiben, irgendwie bei Facebook, YouTube. Ja, wieso? Das haben die geklaut aus der Jimmy Kimmel Show. Das haben die nämlich schon vor 2 Jahren so gemacht. Das alleine würde mich nerven.
Ja, das ist aber, langsam lernt man sich so eine unglaubliche Verachtung.
Ja, diesen Leuten, die das schreiben, ja.
Diesen Leuten, und zwar, weil es einfach, natürlich kannst du das Rad nicht neu erfinden und natürlich versuchst du in dem Gefäß, was du hast, so neu wie möglich zu sein und neue Türen aufzustoßen, aber das ist halt, nicht jede Sendung ist ein Werk, sondern das ist ja ein Prozess. Wenn man quasi die Sendung, die man macht, in 10 Jahren jetzt nochmal angucken würde oder sowas, wird die komplett anders sein als jetzt und das wird irgendwas ganz Eigenes sein, aber das ist einfach ein Prozess, der passiert beim Entstehen einer Fernsehsendung, beim Herstellen einer Fernsehsendung. Das ist nie fertig. Und wenn du mal was hast, was irgendwie so ähnlich ist wie, dann gibt es aber in der nächsten Sendung 3 Sachen, die noch nie irgendwo genauso gelaufen sind. Und ich meine, das ist wie mit deiner Musik. Der Viervierteltakt ist auch keine Erfindung von Olli Schulz, ne?
No, vielleicht ja doch. Also das muss man erstmal einer beweisen, dass es nicht so ist.
Das ist eine sehr gute Taktik von so großen Konzernanwälten, erstmal sich dumm zu stellen und darauf zu warten oder so Kundenservice. Wirklich, ich habe kürzlich im Deutschlandfunk so eine Telefonstunde gehört, ja. Wo Leute sich darüber beschwert haben, dass der Kundenservice von so Bus, mein Fernbus und Flexbus und wie die alle heißen, dass es so unglaublich schlecht ist. Aber ich würde es auch nicht anders machen als Busfirma. Ich würde einfach die Leute sich so lange beschweren lassen, erst wenn die mit dem Anwalt kommen, dann fängst du an, dich ein bisschen zu regen, weil ansonsten machst du dich einfach kaputt. Wenn du wirklich bei jedem Furz von irgendeinem Kunden, dem da irgendwie ein Kaugummi in der Poritze stecken geblieben ist auf der Busfahrt der 87-stündigen von Dresden nach Leipzig, wenn du dich da jedes Mal irgendwie irgendwelche Gutscheine raushaust, dann wirst du einfach arm. Du musst einfach so lange warten, bis sie mit dem Anwalt kommen. So ist es nun mal.
Ja, aber hast du eigentlich einen guten Anwalt?
Ich habe einen sehr guten Anwalt und jetzt in dem Moment, wo wir gerade sprechen, kommt Post von, das kann ich jetzt ruhig mal sagen, der Firma L-Tour. Mein einziges Mal, wo ich von einer Fluggesellschaft Geld zurückhaben wollte. Und ich habe am Ende wirklich, und zwar, ich habe dann geguckt, es gibt diesen komischen europäischen Gerichtshof, blablabla, was einem dann zusteht. Ich musste, glaube ich, der Flug war um, war um 19 Uhr geplant und der flog dann erst mit einer Ersatzmaschine nachts um 3 und mit allem drum und dran, mit schreienden Kindern und auseinandergesetzt und ein Koffer kam nicht mit und so. Das ist der absolute Ultra-Albtraum, so dass ich dann hinterher selbst gesagt habe, okay, die Mühe ist mir das jetzt wert, ich beschwere mich. Und ich habe dann irgendwie, glaube ich, 150 Euro und noch einen Gutschein für Starbucks bekommen oder sowas.
Immerhin, immerhin.
Und ich kriege bis heute die verkackten Mails von dieser Firma. Ich will nichts mehr von ich bin auch zu faul, die abzubestellen. Jan, auch Christian von Krautreporter soll mal bitte aufhören, mir Mails zu schreiben. Kann ich, und dass die Verlängerung meines Satu-Abos ist mir auch scheißegal. Auch Spreadshirt. Lass es mal bitte in der Sendung Spam abbestellen. Ganz kurz.
Oh, da habe ich einiges zu machen. So, Jan, wir müssen erstmal ein bisschen Musik machen. Und dann bestelle dann hier meinen Single-Treff und so alles ab. Diese ganzen Abos, die ich da vor Jahren in meiner Verzweiflung mal geschlossen habe. Ich mache bald eine eigene Fluglinie. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Aeroganz heißt die. Das ist so eine arrogante Fluglinie von überheblichen Leuten. Aeroganz. Und die dich auch, jede Klage wird abgewiesen einfach mit arroganter Haltung. Aeroganz. Und das ist auch so eine überhebliche Gans dann noch als Zeichen. Die also drauf,
super, so die hinten drauf ist, ja.
Die hinten drauf ist Aeroganz. Das ist auch ein guter Name für eine Fluglinie. So, wir müssen ein bisschen Musik machen. Komm, heute spielen wir mal Matzen, weil ich die gerade erwähnt habe. Und
nee, du hast gerade Kraftklub erwähnt.
Beide Bands, glaube ich, habe ich erwähnt. Kraftklub spielst du aber immer so häufig. Und jetzt spielen wir heute mal Matzen. Und danach machen
nur für Hunden, nicht für Katzen.
Nur für, genau. Okay, und dann jetzt geht's weiter. Jan, ich bin erst richtig wach, wenn die Sendung heute vorbei ist. Das ist gut.
So, das ist sehr gut, sehr professionell, Olli, sehr professionell. Die große Wie-lange-noch-Sendung heute, kreativ durch den Herbst. Wie lange noch ist die Frage, die wir uns immer stellen in den Pausen, wenn Sie gerade nicht zuhören, weil wir heute so ein kleines bisschen herbstlich angeschlagen sind. Ich würde ganz gern jetzt mal was basteln mit Ihnen da draußen, meine Damen.
Ich kann diesen Sommer deine Basteltipps, ne? Ganz kurz, ich kann da nicht mitmachen, Jan.
Warum nicht?
Ich hab den ganzen Herbst schon verplant mit Arbeit, weil ich will mich so ein bisschen ablenken. Ich arbeite gerade an so einem Hardcore-Porno-Musical für die ganze Familie. Aber 18, da sollen auch viele Tiere mitspielen. Chihuahuas, Säbelzahntiger. Und als Höhepunkt soll eine bulgarische Einbrecherfamilie mit Nordic Walking Sticks von der berittenen Wasserpolizei gejagt werden. Und das Ganze soll natürlich auch ein schönes Happy End haben, wo alle sterben am Ende. Und das wird wahrscheinlich eine ziemliche Arbeit für mich.
Ja.
Ja, und
kann ich verstehen. Du bist aber ein Typ, du bist einer, der zieht das dann knallhart durch. Wenn du eine Aufgabe hast, so eine kreative, dann setzt du dich wirklich morgens um 6 Uhr hin und schreibst das Ding dann runter, bis es fertig ist. Ne? Du bist nicht einer, der es vor sich herschiebt, 12 Jahre lang oder so.
Nein, niemals im Leben. Wenn ich eine Idee habe, dann wird die sofort angefangen und nach einer halben Stunde wieder abgebrochen.
Wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben würdest, du wärst nicht einer, der jetzt den Vorschuss vor 10 Jahren einkassiert und einfach erstmal sich 30 Monate nicht mehr meldet beim Verlag und dann eines Tages mit Gewalt dazu gezwungen wird, doch weiterzumachen, um das Geld sich wieder zurückzuverdienen. So einer bist du nicht, ne?
Nein, so einer bin ich. Und ich finde es auch gemein, dass du so traumamäßig immer in meinen Wunden rumhacken willst. Dass du, weil du, wenn ich hier anfangen würde, ne, deine sexuellen Vorlieben in der Sendung zu erzählen zum Beispiel.
Ja, und machst du doch immer und tust immer so, als wären das deine. Ich bin immer schon ganz eifersüchtig. Du, T.S. Ullmann war bei mir in der Sendung, in der Fernsehsendung zu
mein
Gast.
Mein lieber Kumpel T.S. Ullmann, wie war's? Ja.
Das war super. Der hat ein Buch geschrieben, Sophia, der Tod und ich.
Ich weiß.
Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Buch. Er war vor allen Dingen extrem entspannt. Ich habe ihn das letzte Mal auf dem Parkfest vor 2 Jahren gesehen. Da war er so ein bisschen angekrampft, weil ich glaube, es war echt extrem heiß und
Und außerdem musste er sich mit zwei, wir sind beide halt echt so Vollidioten, die auf unseren Gast beide von beiden Seiten einreden. Da ist jeder ein bisschen am Anfang ein bisschen genervt und unentspannt vielleicht. T.S. Ullmann hat, glaube ich, auch was Nettes geschrieben gestern, dass das toll war, bei dir in der Sendung gewesen zu sein. Und
das war auch wirklich toll. Ja. Also das war wirklich echt ganz nett. Ich habe leider nicht mehr Tschüss sagen können, weil danach direkt die Prostituierten in der Garderobe auf mich gewartet haben und ich die nicht warten lassen wollte.
Natürlich nicht. Die Kosten...
Ja. Und T.S. ist dann einfach abgedampft, aber es war ein ganz toller Auftritt und vor allen Dingen hat er erzählt, dass er wirklich vor 12 Jahren noch einen D-Mark oder fast D-Mark Vorschuss bekommen hat vom Verlag und dass das dann 12 Jahre dauerte, bis er wirklich geschrieben hat und der Chef von Kiwi, Helge Malchow, ganz toller Mensch,
ja,
also Kiepenheuer und Witsch, der Verlag, und er hat dann gesagt, als T.S. dann so ein bisschen entschuldigend ihm gegenüberstand, Mensch T.S., weißt du, auf das Buch von Bob Dylan habe ich 40 Jahre lang gewartet.
Ja, und vor allem hat Bob Dylan für 3 Bücher unterschrieben, einen Vertrag. Und das erste hat er jetzt mit 65 vor ein paar Jahren abgeliefert. Chronics, das war das erste. Und auf Teil 2 und 3 wartet man immer noch vergeblich. Ob die jemals geschrieben werden, keine Ahnung.
Die große Sorge, falls man stirbt, bevor die Arbeit fertig ist. Meine große Sorge ist ja, sterben und irgendwelche unangenehmen Sachen zurücklassen. So langsam kommt man in so ein Alter, dass man auch beim Masturbieren immer daran denkt, eventuell könnte das gerade jetzt eine Situation sein, in der man nicht tot gefunden werden möchte.
Das ist ja, oh Gott, das ist das echt auch ein Albtraum. Stell dir mal vor, du stirbst beim Masturbieren. Also ich oder wir, das ist ja, glaube ich, echt eine...
Stell dir vor, wir beide würden beim gemeinsamen Masturbieren sterben.
Bei mir auf dem Wohnzimmer und würden da tot zusammen liegen.
Bei dir auf dem Glastisch im Wohnzimmer.
Und der Film läuft noch und es ist kein Porno, zu dem wir masturbiert haben. Das muss man dazu auch nochmal sagen.
Oh Gott. Oh Gott, dann werden wir gefunden, irgendwann auch Tage später, weil es also auch keine sozialen Kontakte bei beiden. Und dann erst, wenn es anfängt zu stinken und deine Nachbarn sind ja wirklich viel Gestank gewohnt bei dir.
Ja, und dann läuft am Fernseher läuft eine Expedition ins Tierreich, alte Aufnahmen mit Heinz Sielmann. Und wir beide sitzen tot bei mir auf dem Sofa.
Genau, nur weil die dunkle Suppe unter der Tür schon durchläuft, kommt überhaupt die Polizei mal reinzugucken.
Du meinst die aufgetaute Süß-Sauer-Suppe, die du aus Bremen mitbringst vom Chinesen.
Genau, kurz, sehr gut, so schließt sich der Kreis. Wir waren gerade dabei, süß-saure Suppe zu essen und zu masturbieren zu Sachen. Und dabei sterben wir beide gleichzeitig, weil wir, keine Ahnung, von einem Blitz getroffen werden oder sowas.
Komisch, ne, dass man als Mann jetzt auch sagt, man masturbiert und man sagt nicht mehr onaniert, weil onaniert
früher klingt, hat man onaniert, ja.
Aber onaniert aber klingt einfach auch wahnsinnig eklig. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich an der phonetischen, ich finde masturbieren, das hat was Weibliches. Also ich würde jetzt auch immer lieber sagen, dass ich masturbiere als onaniere.
Mahlzeit, es ist wieder soweit. Guck mal, heute hat es fast 1,5 Stunden gedauert, bis wir wieder bei dem Lieblingsthema von Jan und Olli angekommen sind. Basteltipps, kreativ durch den Herbst. Warum nicht mal neue Stellungen ausprobieren? Ist wirklich so. Das ist wirklich letztlich die Bankrotterklärung für jede Beziehung, wenn einer von beiden Partnern mit einem Kamasutra-Buch, am besten noch aus der Bücherei.
Nee, aber warum kann man nicht einfach
um die Ecke kommt.
Schönheit ist ja das, was wir sehen, wenn wir aufhören, nach etwas Schönerem zu suchen, heißt es so gut. Und ich glaube ja, dass dieses mit neuer Stellung so, dass das, wie gesagt, auch immer erbärmliche Folgen hat, wenn man dann sich auf einmal dabei ertappt, dass man denkt, dass man jetzt dadurch jetzt irgendwas Spektakuläres Neues in seiner Beziehung. Außerdem, das macht man doch alles am Anfang. Später hat man sich für eine Sache entschieden und dann macht man das, oder? Also, ich weiß nicht, also in meinem Erfahrungsschatz ist es so, dass da mit der Zeit, dass man sich lieber an das gewöhnt, was man hat und das zu schätzen weiß, anstatt jetzt versucht, das umzureißen mit neuen spektakulären Sachen, die eigentlich eher ins Schäbige gehen. Mir fällt noch ein Spruch ein. Ein Musiker aus meiner Band, ne, der ab und zu auch mit, also nach der Show sich was gesucht hat, also aus
ehemaligen. Ach, guck mal, Johnny, euer Fagottist.
Ja, genau, Johnny, unser Fagottist, der hat immer zu mir gesagt, lieber widerlich als widerlich. Also, das war sein Slogan. Ja. Aber
ist das ein schöner, wär ein schöner Slogan für irgendwie so Parship.de oder so, oder neu.de, so Plakatkampagne.
Lieber widerlich als widerlich.
Ich habe einen tollen Sextipp für Sie daheim und auch für dich, Olli.
Oh.
Habe ich ausprobiert. Hat mich wirklich in ganz andere Sphären gebracht, sexuell. Und zwar ist es wirklich extrem, also beide nackt ausziehen, aufeinander liegen, viel Liebkosung, viel Vorbereitung, viel Vorspiel, extrem einfühlsam, den Partner befriedigen, noch nicht penetrieren sich gegenseitig oder ineinander eindringen oder so, sondern einfach wirklich nur erstmal Heavy Petting. Und dann guckt man sich ganz tief in die Augen.
Können wir das
ganz
so senden? Hör auf, ich will nicht, dass du das weitererzählst.
Warum? Lass mich das mal kurz erzählen. Und dann liegt man, stell dir vor, du liegst wirklich auf deinem Partner, auch egal welches Geschlecht und auch egal, ob sie jetzt Mann oder Frau sind, sie liegen auf ihrem Partner nach dem extremen Heavy Petting. Und dann gucken sie sich ganz tief in die Augen und sagen sie ihrem Partner ganz mit ganz ernster Miene, du gibst mir Kraft.
Okay.
Du gibst mir ganz viel Kraft. Und dann, wichtig ist, dass man dabei nicht lacht. Du gibst mir Kraft. Du gibst mir ganz viel Kraft.
Okay, kann ich das einfach
und
so
dann, und entweder fangen dann beide ganz lange an zu lachen und können nie wieder miteinander schlafen oder in 0,01% der Fälle ist man füreinander geschaffen und bleibt für immer zusammen.
Ja.
Es ist ein Spiel. Es ist großes Risiko, dass man danach nie wieder in der Lage ist, miteinander Geschlechtsverkehr zu haben. Aber wenn nicht, dann ist der Sex danach extrem gut.
Es ist aber auch, es kann unfreiwillig passieren, dass du in einer langen Beziehung.
Du gibst mir Kraft.
Oh Jan, ich.
Gibst mir so viel Kraft.
Du gibst mir auch mal so viel Kraft, Jan.
Du gibst mir so Kraft durch deine Sexualität.
So, wenn Jan hier sein das ist das Meditationsmantra von Jan Böhmermann. Wir hören jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund. Fängt schon mal langsam die Musik an.
Jemand fährt voran im Radio.
Hier ist für Was? Sie. Hier ist Herbert Grönemeyer. Und zwar mit
Gib den Kindern das Kommando.
Sie nein, nicht, bloß nicht. Das ist der letzte Schrottsong von Herbert.
Sexy. Hier ist Sexy.
Hier ist Sexy von Herbert. Nein.
Herbert Grönemeyer.
Weißt du was? Wir hören alten Westernhagen-Song. Wir hören Taxi.
Nein. Lass uns einen schönen Grönemeyer. Und zwar, ey, ich möchte einen guten Grönemeyer. Einen mit Gänsehaut. Gänsehaut-Grönemeyer.
Ich nur ein bisschen. Halt mich. Komm, halt mich.
Nein, nicht halt mich. Nicht. Den er für seine Frau geschrieben hat. Nein, wie heißt er denn nochmal?
Der Weg. Aber das ist mir zu traurig.
Der Weg.
Wir haben über Masturbation geredet, über ein tief in die Augen gucken und dann willst du eins der traurigsten Lieder aus der Karriere, eines der größten, nein, das machen wir wirklich nicht. Das ist
und weißt du warum? Weil es gibt nämlich, es gibt Menschen, die eben nicht mehr zu jemandem sagen können, du gibst mir Kraft. Ich finde es einer der schönsten, melancholischsten, am besten getexteten deutschen Liebessongs ever.
Ja, das ist einer der besten Songs überhaupt von Herbert Grönemeyer sowieso und ich finde den auch gut und damals war ich so sauer auf den Rolling Stone, der sich als so ein bisschen die erhabene Musikzeitung, die hat dann den Song gesagt, ja, der Song ist nicht der große Wurf, aber später kommt der große Wurf. Natürlich ist dieser Song der große Wurf, ihr Vollidioten vom Rolling Stone, die immer irgendwie meint, man muss gegen den Strom irgendwas individuell Geiles sagen, damit man eine geile Zeitung ist. Das ist der große Wurf gewesen. Und jetzt hören wir den Song. Hier ist der Weg von Herbert Grönemeyer. Herzlich willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig mit Janni und Olli. Ja, da sieht man wieder mal die Ambivalenz unserer gesamten, dass wir eben Herbert Grönemeyer mit der Weg gespielt haben, wenn es denn ausgestrahlt wurde von den Radiosendern und davor irgendwie nur Irrsinn reden, das ist doch auch alles, wir haben ein Hochtiefgefälle.
So ist das Leben. Es ist ein Auf und Ab. Heute hopp, morgen top, eben noch mitten im Leben, übermorgen dann schon tot umfallen, so ist es nun mal. Und man muss mal sagen, um wieder zu den Arztserien, The Nick zurück, musst du heute echt mal anfangen. Kann man bei iTunes runterladen in Amerika oder auch bei deinem komischen Streaming-Ding da illegal, würde ich aber nicht machen. Am 12. Nee, das ist das Schöne, also in drei Tagen.
Gibt's auf keinem illegalen Streaming-Bereich.
Sehr gut, sehr gut. In drei Tagen, morgen ist der 13., stimmt das? Warte mal kurz, gucken im Kalender. Ja, nee, morgen ist der 12., übermorgen. Morgen geht's los. Morgen in Amerika am 12.
Ich hab nächste Woche Geburtstag. Ach, ich bin schon
mal. Ja, 42 bist du, am Donnerstag. Kann man ruhig mal sagen. 42 Jahre alt schon. Mensch.
Weißt du, was ich ganz süß fand? Letztes Jahr hatte Bjarne Mädel Geburtstag und hat mir eine SMS geschrieben, wo drauf stand, finde ich echt schwach, dass du mir nicht zum Geburtstag gratulierst. Dabei wusste ich das.
Ist ein guter Humor.
Ich wollte das auf meiner Facebook-Seite an meinem Geburtstag schreiben. Finde ich echt schwach, dass ihr mir nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich finde, das ist ein guter Humor, oder?
Ja. Ist guter Humor. Und wenn Humorsiegel von Jan und Olli. So, wir müssen noch mal kurz, weil es letzte Woche das falsche Datum war, beziehungsweise sich noch mal was geändert hat. Ich gebe auch zu, mea culpa. Es ist meine Schuld gewesen für das große Grünkohlessen von Jan und Olli. Das ist jetzt eine Woche später. Es findet aber wirklich statt. Wir werden morgens anfangen zu kochen und ich glaube so um 18 Uhr oder sowas kommen dann die Gäste und erwarten Sie bitte nicht, dass wir ewig bleiben, weil ich muss abends wieder zurück, ich habe noch Anschlusstermine.
Und machen wir dann auch Selfies mit, was machst du denn schon wieder da?
Ich habe gerade ein Akkuladegerät in die Steckdose gesteckt.
Wollen wir denn zur Grünkohl-Situation nochmal? Wir müssen generell mal ein paar Situationen aufklären in unserer Sendung. Aber erstmal zur Grünkohl-Situation. Wir machen, du 10 Leute, ich 10 Leute. Wann beginnt das Losverfahren? Und willst du jetzt,
Susanne ist auf jeden Fall eingeladen. Susanne, die Ärztin, ist hiermit eingeladen. Ich würde auch gerne...
Wir machen Themengrünkohl. Erst nur Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, sind da.
Nein, das finde ich doof. Da werden sich auch die Grafiker und die ganzen Kreativen, die Leute, die in Berlin sitzen und überlegen, ob sie ein Drehbuch schreiben sollen oder nicht, die diese Sendung brauchen als kreativen Treibstoff, die werden sich dann übergangen fühlen. Ich würde auch gerne Olli einladen. Olli heißt nämlich der Mann, der das Podcast-Logo designt hat, gemalt hat. Und das hat er schon gemacht, bevor es überhaupt ein Grünkohlessen in Aussicht gab. Das wären schon mal zwei Leute, die ich gerne mitnehmen würde.
Dann
Olli
ich, dann
und
nehme
Susanne.
Ich Hans Borghorst noch mit. Der hat mir eine ganze E-Mail mit vielen Gags, der hat Mühe gegeben, zugeschickt. Den lade ich dann ein zum Grünkohlessen. Ja. Ich kenne den nicht, aber okay. Der fällt mir jetzt gerade ein. Und
wollen wir nicht noch Muggefuck, unsere neue Praktikantin einladen?
Ich glaube, die ist schon rausgeschmissen worden, weil heute war eine neue Praktikantin hier, die mir die Pizza gebracht hat.
Ja, meine ich doch.
Muggefuck und Muggefuck. Ja, finde ich super. Dann laden wir Muggefuck noch ein und Dann lade ich noch 1000 Mark André aus Hamburg ein, meinen alten Kumpel.
Oh, das ist super.
Ja, 1000 Mark André. Super. Soll ich dich mal fragen, ob der kommt? Obwohl, der kommt dann mit der ganzen Gang, der kommt mit meinen ganzen alten Buddies an.
Nein, er soll nur alleine kommen, bitte. Das ist wichtig. Hattest du früher auch Freunde, die nur erträglich waren, wenn man sich alleine mit denen getroffen hat?
Absolut.
Warst du auch einer von denen? Nee, unter anderem warst du wahrscheinlich einer.
Bis heute habe ich nur Freunde, die man nur alleine ertragen kann. Und sagen die das gleiche über mich auch.
Ja. Oh Gott, in Gruppen gab es Leute, die waren ganz schlimm. Ich konnte den wirklich immer nur alleine vertragen, naja. Also am 3.12. das große Grünkohlessen und der Ablauf ist folgendermaßen. Wir kochen, ich glaube um 11 oder 12 kommen wir an, dann fangen wir an zu kochen. Ich möchte hiermit schon mal eine Bestellung aufgeben bei der Fleischerei Karl Saft im Bremer Viertel. Da kaufe ich immer meine Pinkel, die lassen wir immer zuschicken. Normalerweise, aber dieses Jahr möchte ich mir die nach Berlin schicken lassen.
Wer kommt eigentlich auf die Idee, eine Wurst Pinkel zu nennen, weil es einfach am Pinkeln ist? Das frage ich mich
Leute,
immer wieder.
Leute, die Bock darauf haben, zu kichern beim Essen. Essen und Lachen, das ist die Devise gewesen. Es gab so nämlich, als das erfunden wurde, nicht viel zu lachen. Da gab es noch keine Serien oder so. Da war nämlich der Arztbesuch so, wie wir das in den Serien heutzutage sehen. Das war alles nicht so schön zum Lachen. Deswegen hat man sich gedacht, nennen wir doch mal eine Wurst lustig. Warum denn nicht?
Aber ja, meinst du, das war wirklich der Grund, warum man die Pinkel genannt hat?
Du machst bei dir ja keine Pinkel rein. Also Grünkohl mit Pinkel gibt's eh nur bei mir.
Warum heißt denn dann, dann kann ja auch der Kassler Urinat heißen oder so, also als Beispiel. Ja,
warum Kassel in der Fleischspezialität verewigt wird, eine Stadt, die es wirklich nicht verdient hat, die hat nicht mehr verdient, dass da die Documenta stattfindet, diese komische, die Stadt, die so gebaut ist wie eine Halfpipe, wie so ein Käse, der sich wälzt auf dem Brötchen, so ist Kassel.
Kassel,
so
eine Stadt gibt auf.
Ja, wirklich.
Eine Stadt scheidet
Kassel
sich
ist,
ab.
Kassel ist wie so das Golfloch und alles, was quasi alles auf dem Weg nach Göttingen, was nicht aufpasst, rutscht da rein und kommt da nie wieder raus.
In Göttingen hatte ich mal einen ganz schlimmen Auftritt, deswegen spiele ich da nicht mehr. Aber in Kassel war ich auf der letzten Tour, habe da im Kulturzelt gespielt, ausverkauft, super Stimmung, es gab Kissenschlacht und ich habe gedacht, warum habe ich Kassel so lange vernachlässigt? Das war eines der besten Konzerte auf meiner Tour jetzt im Sommer. Wirklich.
Ich glaube in Göttingen oder war es in Gießen, war Konrad Wilhelm Röntgen oder Wilhelm Konrad Röntgen, der Erfinder der Röntgenstrahlen.
Konrad Röntgen, der Erfinder des Toasters, ja.
Ich komme deswegen, ich würde nochmal kurz noch eine lustige Medizingeschichte, bevor wir dann nochmal kurz die Ärzte gleich spielen als Gag. Einfach nur als Gag. Weil die Ärzte und Medizingeschichte.
Mega Gag.
Ob den schon einer gemacht hat?
Ich glaube nicht.
Hier kommen die Ärzte und verarzten euch musikalisch gleich. Und zwar Konrad Wilhelm Röntgen, der Erfinder der Röntgenstrahlen. Mhm. Der war so ein bescheidener Typ, der hat sich gewünscht, dass die Strahlen bitte X-Strahlen heißen. Und er wollte nicht, dass die Menschheit das benutzt und nicht an ihn denkt dabei, sondern dass der medizinische Nutzen überwiegt der persönlichen Ehrung. Aber die Deutschen, die waren so, sind ein eitles Volk, die haben es so geil abgefeiert, dass die ganze Welt Röntgenstrahlen benutzt jetzt, dass die Deutschen und die Polen nennen die Röntgenstrahlen Röntgenstrahlen und alle anderen auf der ganzen Welt sagen X-Strahlen dazu. Wie Röntgen sich das auch gewünscht hat. Röntgen wollte das nicht, dass das nach ihm benannt wird, aber die Deutschen haben gesagt, ist uns scheißegal.
Wir sind halt Celebrity-geile Typen, genau.
Ja, genau.
Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, würde Kai Diekmann jetzt sagen, den richtigen Namen dieses Erfinders zu kennen. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, dass wir diese Fotos zeigen.
Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf. Ich finde, ob das eines Tages bei uns auch so sein wird, dass Radio umbenannt wird in Olli und Jan Medium, aber nur in Deutschland? Oder ist das ein frommer Wunsch?
Ich finde, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, dass das bald nicht mehr Radio heißt, sondern Olli und Jan Strahlung. Medium, genau.
Strahlung. Die Olli und Jan Strahlen.
Ich habe mir so ein Olli und Jan Strahl gekauft. Und dann wird es ein Radio.
Olli und
gemeint.
Jan Strahlgerät.
Strahler. Olli und Jan Strahler.
Radio heißt ab sofort ein Olli und Jan Strahler. Und was Sie hören, sind Olli und Jan Strahlen. Aber nur in Deutschland. Überall anders heißt das Radio.
Finde ich sehr gut. Wir müssen auch mal jetzt dafür sorgen, dass wir unsere Trademarks, bald sind wir nicht mehr, Jan. Irgendwann ist die Vergänglichkeit.
Beim Masturbieren sterben ist wirklich, es wird wirklich langsam wirklich eine echte Angst von mir, ne? Also bei solchen unangenehmen Situationen.
Ich finde, die Thematik Tod kommt immer öfter in deinem Wortschatz vor und auch hier in unserer Sendung. Denkst du jetzt gerade so viel momentan dran? Um mal jetzt ernst zu fragen, ist das gerade eine Angst, die dich... Es gibt ein ganz tolles Video, die dir vielleicht die Angst vor dem Tod nimmt, falls du die hast. Ja. Und das suche ich mal raus kurz. Wo habe ich denn das? Es gibt so ein fantastisches Video, es ist ja auch bei Kindern nun mal irgendwann der Fall, dass man das alles erklären muss. Hast du das auch bei dir schon?
Ja, vor allem das Schlimme ist, man darf den Kindern nicht sagen, dass man selber keine Antworten hat. Ne? Es sei denn, man ist in der katholischen Kirche. Dann ist es relativ einfach. Schwule kommen in die Hölle. Und wer katholisch ist, ist gut.
Ist geil drauf, genau. Kommt,
ist mega geil drauf.
Kommt ins Partyzelt von Gott, wo Sven Feth auflegt. Warte mal, ich muss, so, ich muss kurz gucken.
In so einem weißen Anzug, in so einem weißen Anzug.
Du kommst, du bist tot, kommst in so ein Zelt, Sven Feth legt auf und du fragst, wo ist denn Gott? Ja, da oben steht, er legt gerade auf. Und dann merkst du, Sven Feth ist Gott.
Und dann denkst du, oh Gott, oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Wo ist denn das? Ich habe das, dieses Video. Ach, ich muss auch noch ein paar, ich war sehr dankbar. Viele haben sich, ich habe die Aktenzeichen XY-Fälle. Akazienweg und Jokse-Fall.
Habe ich auch gesehen jetzt beide. Fand ich jetzt aber nicht so schockierend, wie du gesagt hast, dass
der, was ist schockierend? Also Akazienweg ist ein grauenhafter Mord. Und der Jokse-Fall ist bis heute ungeklärt. Warum hat der Mann vorher Jokse auf einen Zettel geschrieben und ist dann gestorben? Und
Dyslexie oder Schlaganfall, eins von beiden.
Aber was hat das mit Jokse zu tun?
Ja, das ist eben nichts. Das ist einfach eine Halluzination, eine Schlusshalluzination.
Deswegen hat
finales Halluzinieren.
Sagt unser seit du jetzt, weißt du was, du bist ein überheblicher Spinner geworden, weil du ein Medizinbuch...
Ich bin Doktor. Ich war in der Bücherei und habe Bücher gelesen. Ich bin jetzt ein Doktor.
So, wir machen jetzt noch einen Song, ein bisschen Musik und dann kommt...
Wir sind die Ärzte und du willst mich küssen.
Genau, und danach kommt Dr. Böhmermann und steckt ihm wieder den Finger im Po. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Natascha Meyer. Ich bin Sexarbeiterin in einem großen erotischen Eventcenter in West-Berlin. Seit bei uns im Saunabereich sanft und sorgfältig mit Olli und Jan ausgestrahlt wird, kommen die Männer kaum noch hoch zu uns in die Kabinen, sondern schwitzen lieber mit den Jungs vom Radio. Und privat gefällt mir die Show auch ganz gut, aber rein beruflich betrachtet ist diese Sendung ein echter Cockblocker.
Hallo Jan. So, wir sind bald durch mit der Sendung.
Ja, meinst du? Weil, also, es ist immer ein Zeichen dafür, bei mir wie bei dir, sobald es unten rum geht, wissen wir nichts anderes mehr zu sagen. Dann, wenn wir nichts Schlaueres mehr sagen, nee, dann
jedes Mal, wenn es hier unten rum geht und wir irgendwie uns wirklich wieder verfangen in ominösen Gesprächen, denke ich, jetzt kommt bald die Abmahnung von den öffentlichen rechtlichen Rundfunkbossen.
Ich weiß nicht, ob das eine Art Duldung ist oder ob wir eines Tages abgeschoben werden, zurück in die Länder, wo wir herkommen. Ich weiß auch nicht, oder die wissen, glaube ich, gar nicht, dass es uns gibt.
Die denken sich, nette Jungen, schade, dass sie zurückgeblieben sind. Also,
vielleicht, ohne dass wir das merken, ist so ein Trailer von der Aktion Mensch irgendwie vor die Sendung geschaltet. dass die ganze Sendung immer von der Aktion Mensch präsentiert wird und wir das gar nicht mitbekommen und deswegen alle Leute denken, oh Mensch, ist doch schön, wir Spenden sammeln sollen eigentlich.
Ja, genau, ist doch schön, dass diese beiden Typen, die sonst so benachteiligt sind.
Chromosomdefekt.
Man
kann Chromosomdefekt noch moderieren. Ist das nicht schön, was sie von der ARD sich da, dass sie auch mal Leute moderieren lassen, die normalerweise nicht mal alleine mit dem Bus fahren dürfen.
Ja, genau. Die sonst immer nur auf die Fresse kriegen auch. Und vielleicht haben wir uns hier eine Plattform erkämpft.
Das kann doch, Olli, mal ganz
unfreiwillig.
Würdest du das merken, wenn ein
offenes Geheimnis in der Gesellschaft, das uns alle für Vollidioten halten.
Und aber würdest du das merken, wenn vor der Sendung jetzt seit 2 Jahren so eine Aktion Mensch präsentiert?
Nein, weil ich die Sendung nie höre.
Würden wir niemals mitbekommen. Nee. Was weiß ich, für was wir hier schon Werbung gemacht haben, ohne es zu merken.
Wenn ich durch bin mit der Sendung, steige ins Auto und der erste Gedanke ist, hoffentlich muss ich mir das nicht sonntags selber anhören. Also.
Hoffentlich komme ich nicht privat in eine Situation, dass ich versehentlich das Radio einschalte und ich mich selber hören muss und mich dabei unglaublich nerve. Und zwar nicht, weil ich das selber bin, sondern weil mich nervt das, was der Mann im Radio sagt.
Und ich habe manchmal, hast du das Gefühl, auch wenn irgendein Freund oder Freundin sich per SMS meldet und sagt, ich höre gerade eure Sendung im Radio, dass ich dann denke, oh nein, peinlich. Anis wird schon, ja cool, geil, freut mich voll, ist wieder gut geworden. Ne? Aber ich denke mir, oh nein, jetzt hören die sich das auch noch an. Und so.
Ich glaube, wir haben hier schon Dinge erzählt, wobei man jetzt mal ganz kurz sagen muss, ist ein Trick. Wir fiktionalisieren viel. Viele Dinge, die hier in der Sendung passieren, klingen so, als wären sie aus unserem Leben. Aber wir fiktionalisieren sehr viel. Hoffentlich sterbe ich nicht beim Fiktionalisieren.
Ich hoffentlich auch nicht. Ach Jan.
Ach Olli, der Führer hat es schon besser gehabt als wir, ne?
Du weißt, wenn diese Musik kommt, Jan,
dann ist es soweit. Der Führer hat es besser gehabt als wir, totale Macht. Er konnte machen, was er wollte und ist rechtzeitig abgegangen. Und wir haben, glaube ich, einen Absprung längst verpasst. Und wir sind so eingeschränkt, inhaltlich. Wir haben nicht die totale Macht, die wir bräuchten. Ist nun mal so.
Nee, aber die kriegen wir vielleicht bald. Ich habe noch einen YouTube-Tipp für alle, die sich dieses Wochenende auch zu Hause irgendwie aufhalten wollen. Ich habe eine Dokumentation gesehen über den Hamburger Drogenkönig aus den 90er, 80er Jahren, Blackie Mealing. Die heißt der Schneekönig. Und die ist ganz unterhaltsam. Aber auch so ein bisschen tragisch, weil man dann halt sieht, also Blackie Mealings ist, glaube ich, noch im Gefängnis, hat sehr charismatischer, auch irgendwie sympathischer Typ, aber auch natürlich jemand, der halt mit Drogen gehandelt hat. Und dann hat er versucht, oder er wird begleitet, so sein Leben wird so ein bisschen erzählt, und dann trifft er einen Kumpel in Marburg und will mit dem so einen Infokurs für Kinder machen, dass die nicht anfangen mit Drogen. Und der Typ von ihm, der hat so ein bisschen so die Hemmschwelle verloren, und beide haben so ein bisschen Timing-Probleme. Und die tragische Szene ist dann, dass die sich so treffen vor zusammen mit so Lehrern, und denen wollen sie so ihr Programm, wie sie so Kinder, wie heißt das, Prävention, wenn man sowas machen will, halt, dass
ja,
die
ja, können. Genau.
Genau. Und dann kommt der Kollege und sagt so zu den ganzen Lehrern, die da sitzen, die machen halt so einen Testlauf, wie so ihre Schulung gegen Drogen sein soll, und sagt so, ich gehe zu den Kindern hin und sag zu den Kindern, pass mal auf, ihr seid alle Lappen, ihr habt alle kein Rückgrat. Wenn ihr das erste Mal einen Joint raucht, dann tue ich da hier mit Kokain und Heroin rein, und dann seid ihr erstmal süchtig. Und dann macht ihr erstmal alles, was ich will. Und dann und so, und erzählt das so grob, ohne Feingefühl. Und du siehst so, wie diesen Lehrern die Kinnlade runterfällt und denkt so, oh Gott, diese beiden Typen, die dürfen wir niemals irgendwie den Kindern vorstellen.
Vor Kinder
so.
Stellen.
Genau. Und leider, die Dokumentation gibt's auf YouTube, kann ich jedem empfehlen, ist ganz unterhaltsam. Leider geht der Ton da manchmal weg, aber kann man trotzdem gucken. Und diese Szene, wie diese beiden Typen so selbstgerecht dann auch so ein
was
bisschen...
Was ist denn das? Leider geht der Ton da manchmal weg.
Ja,
was
das ist nicht, hat jemand eine schlechte Qualität reingestellt von dieser Doku.
Wenn Raubkopie, dann bitte mit guter Qualität.
Ja.
Hallo.
Und du siehst halt, wie die beiden dann auch ein bisschen stolz drauf sind, dass sie mit Drogen gedealt haben, und dann aber mit diesem Stolz versuchen, Kinder zu erklären, wie sie die eigentlich abhängig machen wollen. Es ist also völlig eine völlig absurde Szenerie, die ich gesehen habe, dachte auch so, mein Gott, also das, ich glaube, Timing und so ein bisschen Stilgefühl, das kann man sich gut bewahren, wenn man nicht zu viel Drogen in seinem Leben nimmt. So. Das war
also
nochmal die
Finger
Message
weg von den harten Sachen, Finger weg von, don't drink and drive, Finger weg von den harten Sachen, und nächste Woche Sanft
aber Finger weg von den harten Sachen heißt dann auch Finger weg von Sanft und Sorgfältig, weil, also, nee, also.
Vorsicht, diese Sendung kann süchtig machen, herrlich böse und irrwitzig komisch, kommentieren Jan Böhmermann und Olli Schulz mit spitzer Zunge das Wochengeschehen.
Ist das wirklich ein Werbeslogan?
Aber könnte einer sein.
Die Sendung, die süchtig macht. So, das war's jetzt. Komm, ich hab den Trailer schon gespielt. Machen wir noch einmal Hermann von Feen, komm.
Jemand sieht sich aus im Radio, pass auf. Jemand stiehlt die Show, jemand stiehlt die Show, jemand stiehlt die Show.
So. Das war Sanft und Sorgfältig, heute am Sonntag, den 11. Oktober 2015.
Bewerben Sie sich bitte weiter mit qualifizierten Zuschriften für unser Grünkohlessen. Noch wird nicht ausgelost, noch können wir hier handverlesene Leute reinholen. Susanne und Olli sind bereits hier eingeladen, ohne Begleitperson natürlich, ist ganz wichtig. Kein Plus Eins oder so, alleine. Die Leute kommen bitte alleine. Und am Ende sind wir eine große
Community. Und bitte haben Sie nichts an, bitte. Kommen Sie alleine und haben Sie nichts an und kommen Sie zum großen Grünkohlessen. Sie werden danach,
Grünkohlaufguss.
Sie werden, Grünkohlsauna. Sie werden danach bedeckt sein mit einem Hauch von Grünkohl. Aha. Und zwei Pinkelwürsten unter den Armen.
Sie dürfen Kassler aus meinem Bauchnabel essen, wenn Sie wollen. Aber nicht mit dem scharfen Messer.
Oh, da kommen bestimmt einige unserer perversen Fans auf dich zurück, auf dieses Angebot, Jan. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da würde ich schon mal den Bauchnabel ein bisschen erweitern mit so einem, also mit
Bauchnabelstretcher.
Mit so einem Ei, womit Frauen ihre Augen hier Dinger machen. Weißt du,
diese, mit so einem Spanngurt vom Pfarrer, diese Gummidinger mit dem Haken
genau.
dran.
Ja. Was machst du heute Abend?
Du, ich werde wahrscheinlich heute Abend ein bisschen masturbieren und an den Tod denken. Und du?
Das ist, Jan, weißt du, ich mach das gleiche wie du. Du bist ein Opinion-Leader und ich bin an deiner Seite. Ich bin der stille Diener deiner Wünsche und wünsche dir auch und Ihnen allen da draußen heute noch einen ganz gesegneten schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Das war's.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.